Wunderschönen guten Morgen, liebe Herrschaften. Ihr hört Breakfast at Manu Spiels und heute könnte es ein wenig länger dauern, denn ich habe mir zwei Leute eingeladen, mit denen ich zusammen die Messehalle in Köln unsicher gemacht habe, oder die Messehallen besser gesagt. Wir waren natürlich auf der Gamescom unterwegs und ich begrüße den Kuro. Guten Morgen, Kuro.
Guten Morgen.
Du warst neulich schon mal da und wirst demnächst auch wieder da sein.
Ist das so?
Ja.
Oh Gott, was habe ich mir nur eingebrockt?
Ja. Und natürlich ist der Micha wieder da. Hallo Micha.
Hallo, schönen guten Morgen.
Der auch sehr fleißig mit seiner Kamera rumgerannt ist die ganze Zeit auf der Messe. Und ich dachte, wir reden heute mal ein bisschen über die so eine kleine Zusammenfassung. Wie war die Gamescom für uns? Was waren die Highlights? Gab es Sachen, die uns enttäuscht haben? Gab es Sachen, die dann doch besser waren, als man vielleicht am Anfang gedacht hatte, weil die Messe stand ja unter einem nicht ganz so guten Stern, als es losging. Es gab im Vorfeld einige Tumulte und auch Köln wurde ja fast schon totgesagt, nachdem Sony und Microsoft abgesagt haben, aber ganz so schlimm war es dann doch nicht, oder?
Ja, zumal ja auch Sony da war. Du meinst wahrscheinlich Nintendo. Smart Shitter-Modus aus.
Genau, Nintendo meine ich natürlich. Ich bin jetzt über Sony gestolpert, weil Sony ja eh immer nicht in der Messe so richtig drin ist. Also zumindest im Pressebereich gibt es ja dann auch gegenüber so ein Hotel Business-Räume, wo sie dann ihre Präsentationen machen. Also Sony nimmt ja auch immer so eine Sonderrolle ein. Aber stimmt, Ich meine natürlich Nintendo, tut mir leid. Aber so schlimm war es gar nicht. Also die Kiddies am Pressetag sind genauso rumgerannt wie sonst auch. Die Blogger waren auch alle da. Kuro, du bist ja kein Blogger, sondern wie war es denn für dich? Hast du einen Unterschied gemerkt?
Jetzt an dem ersten Tag eigentlich gar nicht. Ich bin durch die Messehallen gelaufen morgens und habe mich auch tatsächlich gefragt, woher die ganzen Menschen kommen, weil das ja irgendwie Pressetag ist. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass alle tatsächlich zur Presse gehören, aber sei es drum. Also ich finde es ja okay. Ich genieße dann immer noch so ein bisschen die Ruhe, weil wenn man dann in den nächsten Tagen ab dem Donnerstag durch die Hallen läuft, dann ist es ja noch ein wenig voller.
Ja, wird jeden Tag mehr. Aber eben selbst am Mittwoch, was mich dann wundert, am eigentlichen Presse- und Fachbesuchertag, trotzdem schon Cosplayer anzutreffen in den fast leeren Hallen, finde ich dann schon immer ein bisschen befremdlich.
Ja, Cosplayer sind generell ein wenig befremdlich, finde ich.
Ja, unabhängig davon, aber am Pressetag haben die ja auch nicht das entsprechende Publikum. Deswegen wundert es mich immer trotzdem doppelt. Wobei ich auch einige gesehen habe, die ganz offensichtlich irgendwie angeheuert wurden, spezielle Figuren darzustellen. Also ich glaube, dass da auch die Unternehmen durchaus Cosplayer suchen und die dann entsprechend durch die Messehallen schicken.
Klingt nach einer Verschwörung.
Ja, wir decken auf. Gut, wir sind natürlich hingegangen, um ein paar neue Spiele zu sehen.
Schon, also das ist ja normalerweise die Intention.
Also ehrlich gehen wir ja eigentlich nur alle hin, weil es eigentlich wie ein großes Klassentreffen ist und weil die Partys gut sind.
Du hast mich ertappt.
Aber es gab trotzdem einige gute Spiele zu sehen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar aufgeschrieben, wir können ja mal der Reihe nach durch. Wenn ihr noch irgendwas habt, werft einfach ein. Ich fange jetzt einfach mal spontan mit meinem Highlight an. Es gab so zwei, drei Titel, die mir so absolut hängen geblieben sind. Allen voran bei 2K XCOM habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. War auch der einzige Termin, wo ich dann nochmal eine Stunde frei hatte am Freitag und nochmal zu 2K hin bin und gesagt habe, lass uns nochmal den Multiplayer spielen. Zusammen mit Markus von Angespielt sind wir nochmal hin und haben nochmal eine Stunde XCOM gespielt, weil es uns so gut gefallen hat. Ist das Remake dieses alten Rundenstrategiespiels. Habt ihr es gespielt? Habt ihr die Präsentation gesehen?
Ja, also ich hatte einen Termin.
Ja.
Und ich hatte ja, also ich habe mich ja schon darauf gefreut, weil ich ja, oder weil man generell weiß, dass es ja von den Civilization-Machern kommt und die wissen ja mit Strategiespielen umzugehen. Und ich fand es halt so herrlich oldschool. Rundenstrategie, nicht nur Fokus auf Action, sondern auch Forschung und Wissenschaft und so ein gemächliches Spieltempo. Das hat mich richtig gefreut.
Genau das Richtige für uns alte Männer, oder Micha?
Also ich mochte das alte UFO sehr und ich mag auch die zwei, drei Teile, die danach gekommen sind, bevor das alles irgendwie so richtig 3D wurde. Und also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Wir hatten auch einen Termin mit Präsentation und Interview und ich finde das Spielprinzip ganz cool. Es war so ein bisschen entschlackt gegenüber dem Original, aber es ist im Grunde genommen eigentlich ganz schön, dass man wieder so einen richtigen Rundenstrategietitel hat. Mich stört nur dieses Art-Design. Ich finde, Also in meinen Augen ist das grottenhässlich. Das ist irgendwie wie StarCraft, nur noch hässlicher.
Ja.
Ich weiß nicht, das ist so ein persönliches Ding. Also das Spiel wird wahrscheinlich trotzdem toll sein, aber so dieser Comic-Look mit so klobigen Figuren, das ist auch, die haben auch so komische Rüstungen, die alle so rundlich sind und so. Und ich finde dieses, finde es auch allgemein sehr bunt. Also ich fand das nicht so glücklich gemacht von der Gestaltung.
Ja, das wäre jetzt auch das Einzige, wo ich sagen würde, das wäre mein einziger Kritikpunkt, der mich aber nicht davon abhalten wird, dieses Spiel sehr intensiv zu spielen. Also die ganze Engine wirkte schon jetzt sehr veraltet, was bei Firaxis ja auch nicht unbedingt überraschend ist. Aber eben, es hat halt auch nicht, unabhängig davon, dass es von der Engine nicht besonders toll aussieht, ist halt einfach das Art-Design langweilig, mehr oder weniger. Die Einheiten sehen jetzt nicht besonders einprägsam aus. Klar, die Aliens sehen aus wie die klassischen Aliens, aber es hat jetzt weder so einen Retro-Look, noch hat es irgendwie einen besonders eigenen Stil, wo man sagen würde, es sieht hübsch aus. Also sieht einfach nur stinklangweilig aus. Aber das Spiel ist wirklich sehr back to the roots und funktionierte. Also anspielen konnte man es ja nur in der Konsolenversion. Es wird sicherlich auch für PC kommen, haben sie gesagt, aber da sind sie sich mit der Steuerung noch nicht so weit, um die zeigen zu können, wie das mit der Maus funktioniert. Von daher liegt der Schwerpunkt erstmal auf dem Gamepad und das hat erstaunlich gut funktioniert für so eine Rundenstrategie. Und sehr spaßig fand ich auch den Multiplayer, der dann, bei der du dir so wie so ein Warhammer-mäßiges Setup quasi denken musst. Also jeder hat 10.000 Punkte und für diese 10.000 Punkte kannst du dir die Einheiten zusammenstellen, wie du sie ausgeben möchtest. Also du kannst dir entweder wenige teure Einheiten kaufen oder eben ganz viele billige. Du kannst auch Menscheneinheiten dann mit Sonderwaffen, Sonderrüstungen, die dann wieder extra Points kosten, ausstatten. Also das wird, glaube ich, strategisch sehr, sehr tief gehen, diese Multiplayer-Matches, weil du dir nicht irgendwie erst Sachen freischalten musst, sondern weil du alle Einheiten zur Verfügung hast und nur anhand dieses Geldvolumens quasi deine Taktik aussondieren kannst.
Ja, ich hatte mir schon insgeheim ein wenig gehofft, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt, so Multiplayer-mäßig, nur gegeneinander kämpfen und dann auch irgendwie so Alien-Einheiten rekrutieren, finde ich persönlich ein wenig, na, ich weiß nicht. Also ich hätte mich gefreut, wenn man irgendwie mit mehreren Leuten, jeder sucht sich einen Kontinent aus und kämpft dann gemeinsam gegen die Alien-Invasion. Das hätte ich irgendwie ganz cool gefunden.
Also eine Koop-Kampagne, oder wie?
Ja, so ungefähr.
Ja, aber man kann ja nicht alles haben. XCOM wird zum ersten Mal Multiplayer haben, also von daher.
Ja gut, ich bin ja schon zufrieden, mein Gott.
Aber ich freue mich trotzdem erstmal auf die Singleplayer-Kampagne mit nicht-linearer Entwicklung der Missionen und selber entscheiden zu können, will ich jetzt mehr in die Forschung stecken oder dann doch nochmal hier irgendein Alien-Artefakt bergen. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, nebendran gab es Borderlands 2 zu sehen, auch eines unserer Highlights, oder?
Ja, total. Also ich bin richtig angetan von Borderlands 2, muss ich sagen. Das fängt, wo ich gerade über das Art-Design von XCOM gemeckert habe, das Art-Design von Borderlands finde ich wunderschön. Die hatten so schöne Plakate ausgehangen, ich hätte mir am liebsten eins mitgenommen. Das ist tatsächlich so, dass die Bilder, die man sieht, auch wirklich das Spiel sind. Also es sieht im Spiel auch, es ist ein, wie der Lead-Designer meinte, ein Concept-Art-Look. Mhm. Also man hat es ja absichtlich so in so einem Comic-Book gelassen. Und das sah mir alles sehr nach einer sinnvollen Erweiterung gegenüber dem ersten Teil aus. Also man hat jetzt so die Stärken beibehalten. Es ist nach wie vor immer noch so ein Diablo-mäßiges Ego-Shooter-Rollenspiel-Mashup-Ding, wo es sehr stark ums Grinden geht und wo der Fokus sehr stark auch auf dem Multiplayer-Modus liegt.
Und der Loot natürlich,
Und der Loot natürlich, genau. Und der Designer meinte, sie wollten ein sogenanntes Hobby-Game entwickeln. Also kein Spiel, das du jetzt nach 8 Stunden durchspielst, sondern eins, was du am Tag irgendwie so für 2-3 Stunden mit deinen Freunden spielen kannst und du kannst dann später wiederkommen. Und das kam auch echt ganz gut rüber. Wir hatten dann noch so eine Anspielsession, da war dann so ein Arena-Kampf, das war jetzt vom Level her an sich nicht so spannend, aber man konnte schon sehen, dass man sehr viel Wert darauf gelegt hat, dem Spieler so Freiheiten zu lassen, wie er vorgehen möchte. Ein Beispiel, es gibt einen Charakter, das ist die Siren, das ist so eine hübsche junge Frau, die so eine Art Machtzauberspruch hat, mit der sie Gegner in die Luft heben kann. Da bildet sich dann so ein Ball und alles, was innerhalb dieses Energieballs ist, bleibt auch da drin. Also konntest du den Gegner in die Luft heben, eine Granate reinschmeißen. Diese Splittergranate, die zerflog dann nicht irgendwie, sondern blieb dann immer innerhalb dieses Balls, sodass die Explosion auch nur da drin stattfand. Und du konntest natürlich in der Zeit auch auf den Gegner schießen.
Ja, so überhaupt als Beispiel. War der Schwerpunkt auf diese Klassen, auf die unterschiedlichen Charaktere, der wurde nochmal deutlich ausgebaut.
Ja,
Was
total.
im ersten Teil ja nur quasi diese 10 Trilliarden von Waffenkombinationen war, habe ich jetzt Gefühl, dass die ganzen Talentbäume, die die Charaktere bekommen haben, sich schon sehr, sehr voneinander unterscheiden. Also noch viel stärker als beim ersten. Und das Spiel sich auch wirklich komplett anders anfühlt, je nach Charakter, den du spielst.
Ja, es hat auch echt Spaß gemacht. Also ich habe ja auch, das war ja so ein Arena-Modus und wie weit habt ihr das auch gespielt? In welcher Runde seid ihr gekommen oder wie weit seid ihr gekommen?
Boah, ich bin nur bis Runde 3 gekommen.
Ich hatte eine Mitspielerin, die erstmal gar nicht kapiert hat, dass sie zu mir runter muss und eine halbe Stunde irgendwelche Waffen und Skillsets gemacht hat, bis dann der von 2K kam und gesagt hat, geh doch mal da runter, dein Kollege wartet da unten. Und als es dann losging, ist er irgendwie gleich gestorben. Also von daher
Also
habe ich nicht viel gesehen von dieser Anspielstation.
ich kam auch bis Runde 3 und mein Teamkollege hatte halt ein Siren und ich war der Engineer, also konnte ich halt Geschütztürme aufbauen. Das war richtig lustig. Und vor allem die erste Waffe, die ich hatte, das war so ein Maschinengewehr. Und man merkt halt einfach, dass die Waffen noch abwechslungsreicher sind, weil als ich nachladen wollte, ich war hinter so einem kleinen, hinter so einem, naja, so einem Pfeiler und ich wollte nachladen und dann schmeißt auf einmal die Waffe weg. Und ich habe sie natürlich direkt gegen den Pfeiler geschmissen und ist zurückgekommen und ist explodiert und ich hatte erstmal irgendwie Giftschaden an meinen eigenen Charakter. Das war dann schon mal ein wenig doof, aber es hat echt eine Menge Spaß gemacht. Ich freue mich
Aber es
drauf.
hat sich jetzt nicht so viel anders angefühlt als beim ersten Teil, was ja positiv ist. Also ich fand den ersten super spaßig. Man muss halt wissen, warum man den spielt. Also man spielt ihn nicht wegen der Story, sondern man spielt ihn wegen dem tollen Art-Design und der Koop-Kampagne.
Ja, ich glaube, ich
Und
werde
wenn
das
man
Spiel auch
sich...
nicht einmal alleine spielen.
Nee, ich habe es auch nie alleine gespielt, den ersten. Von daher, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Genau, wenn wir gerade bei Waffen sind, gibt es einen schönen Übergang. Als ich nämlich bei EA saß und mir Dead Space 3 angeschaut habe, da ist nämlich auch eine der großen Neuerungen, die jetzt von den Entwicklern angekündigt wurde, dass man an diesen Benches, also an diesen Stationen, wo man sich diese Sachen da zusammenschraubt, jetzt auch einen Waffenmodus hat, wo man sich unterschiedliche Teile im Spiel sammeln kann, weil es diese Kaufstationen natürlich nicht mehr gibt. Man befindet sich jetzt völlig woanders und deswegen haben sie die Benches umgemodelt, dass man sich dort Waffen zusammenbauen kann aus den Teilen, die man findet. Und dann habe ich sie gleich gefragt, ob sie jetzt irgendwie Borderlands 2 Konkurrenz machen wollen. Aber du hast sie ja auch interviewt, Micha.
Ja, wobei vielmehr der Dave hat sie interviewt, der Dave aus unserem Videoteam. Und also ich habe es jetzt selber nicht gespielt, habe aber wohl mitbekommen, dass das Spiel, dass der Koop-Modus erstaunlich gut funktioniert. Und dass sich aber vom Design halt auch ein bisschen was verändert hat. Das spielt ja jetzt alles auf so einem Eisplaneten und man hat nicht mehr so diese Korridore aus dem Raumschiff irgendwo, da gab es ja immer so ein Problem, dass man manchmal so die Orientierung verloren hat und so. Und diese Probleme wollten sie jetzt in dem neuen Teil deutlich aus der Welt schaffen. Und ja, also die Frage war auch, Dave hatte gefragt, wie das wohl ist mit der Action-Verlagerung. Und dann sagte sie, ja, es gäbe natürlich Sequenzen, die dann so auf dem Multiplayer-Koop-Modus so ausgelegt sind, dass man dann halt auch ein bisschen mehr Action drin hat. Aber man soll jetzt nicht befürchten müssen, dass Dead Space plötzlich sowas wie Resident Evil wird, also reine Action-Festorgie, sondern schon so ein bisschen, es gibt immer wieder, es sind so Phasen, also Phasen zwischen Grusel und größeren Szenen irgendwo. Es ist ja auch insgesamt ein bisschen größer inszeniert, also schon so ein bisschen mehr Situationen drin, die ein bisschen, ja, so einen leichten Michael Bay-Touch haben.
Also in der Pressekonferenz von EA am Dienstag saß ich drin und da hatte Dead Space 3 oder auch von den Trailern, die man von der E3 gesehen hatte, da hatte ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, weil alles, was sie dort gezeigt haben, hatte relativ wenig Spiel, sondern war so Uncharted im Weltraum. Also diese Sequenz, die wir da gesehen haben, da rennt dieser Isaac los und schnappt sich dann irgendwie die Rüstung gerade noch im letzten Moment aus diesem Schiff, was irgendwie brennt und abstürzt und überall brechen die Balken weg und er hechtet sich dann rüber und dann will er den Helm aufsetzen, dann fliegt der Helm aus dem Raumschiff raus und er hechtet sich hinterher und zieht im letzten Moment den Helm an und dann düst er im freien Fall quasi auf so eine Box zu und weicht irgendwelchen Dingen aus. Also hat mich schon sehr an Uncharted erinnert. Als ich dann aber angespielt habe, war es gar nicht so schlimm. Also es hatte schon noch dieses Dead Space-Gefühl, aber es wurde halt an vielen Stellen irgendwo aufgemotzt, dass solche Spielsequenzen, Actionsequenzen mit reingekommen sind. Also es hat natürlich nicht mehr so diesen alleine in so einer Raumstation zu sein, sondern es hat schon noch diese Gruseleffekte, aber es hat sich halt ein bisschen verlagert. Aber es fühlte sich doch noch sehr nach Dead Space an.
Ich mache mir ehrlich gesagt ein wenig Sorgen um Dead Space, weil von das, was ich gesehen habe und was Kollege mein Kollege Michi so erzählt hat, war die Szene, die man dann auch gespielt hat, beziehungsweise die Szene, die man auf der Pressekonferenz gesehen hat, war relativ geskriptet. Und von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, habe ich so den Eindruck, dass das überhaupt nicht mehr gruselig ist. Und ich meine, Dead Space 1 und 2 sind für mich so ziemlich die gruseligsten Spiele, die ich in letzter Zeit mal so gesehen habe. Und ich finde, dadurch verliert Dead Space 3 möglicherweise, ich weiß es ja noch nicht, eine Menge von seiner eigentlichen Identität.
Das
Ich meine, es ist.
hat man bei Dead Space 2 doch auch schon befürchtet. Also so schlimm wird es, glaube ich, nicht werden. Ich glaube schon, dass sie sich dem Urprinzip treu bleiben, aber dadurch, dass man jetzt eben zu mehreren unterwegs ist und auch in einer anderen Umgebung ist, versuchen da neue Inhalte reinzubringen. Was ich ja auch sinnvoll finde. Also jetzt nochmal zum zweiten Mal Dead Space 1 nachzukopieren, würde halt auch nicht funktionieren.
Ja, natürlich nicht, aber
Ja.
ich würde es mir auch wünschen, wenn Dead Space 3 weiterhin unfassbar gruselig ist und einfach nur Horror pur ist. Andererseits, wenn es ein wenig so den Zugeständnis an die Third-Person-Action-Titel, die jetzt ja auch irgendwie alle aus dem Boden sprießen, wenn es das tut, dann wäre es halt mal wieder ein Spiel, das ich nicht unbedingt spielen muss, wenn Tag hell ist und ohne Sound.
Nee, das darf man eh nur beim Dunkeln spielen.
Ja, hätte halt
Aber
alle seine
dass
Vorteile.
es mehr Action bringen wird, ist auf jeden Fall klar. Das hat man eben auch an diesen Waffenmods gemerkt. Die hat mir dann diese Bench da geladen. Und dann hatte ich sehr viele Teile freigeschaltet und habe mir eine wahnsinnig überdimensionale, übermächtige Waffe zusammengeschraubt. Und habe dann auch gefragt, so ja, damit kann mir ja niemand mehr was anhaben. Also ich habe irgendwie gleichzeitig Schnellschuss gehabt und gleichzeitig irgendwelche Feuergranaten mit Gift und Tod und Teufel da abgefeuert. Und dann hat sie auch gesagt, ja, so eine Waffe wird im eigentlichen Spiel jetzt dann nicht realistisch sein, weil man diese Teile halt gar nicht findet. Also es wird für Spieler dann eben noch so eine Möglichkeit geben, Sammelquests damit zu verbinden, dass man seine Waffe entsprechend upgradet. Was aber natürlich deutlich auch für die stärkere Action und die ja, mehr Dramatik irgendwie hinweisen wird.
Ja, was Dave auch sinnvollerweise dann nochmal angemerkt hat im Interview war, dass man jetzt auch dieses atmosphärische, diese komische Sache hat, dass man Geld im Weltraum findet, um Sachen zu kaufen, dass das jetzt zum Beispiel eliminiert wurde.
Genau, das war ja auch
Also,
mal ein bisschen komisch bei den Vorgängern,
das ist immer seltsam, dass du dann irgendwie jemanden erschießt und dann lässt der Cash fallen und
ja.
das kommt in einem Horrorspiel einfach ein bisschen komisch.
Und da sind
Und
diese Waffenelemente wirklich besser, weil der Isaac ist ja Ingenieur, also Ingenieur. Von daher passt es ja super gut, dass er irgendwelche alten Teile von Waffen findet und sich daraus neue Sachen baut. Das
ja.
fand ich thematisch schon sehr ansprechend, ja.
Wo wir jetzt hier so bei Dead Space sind, ganz interessant finde ich, ich hatte in der Capcom-Präsentation dann auch Lost Planet 3 gesehen, ihr
Wollte ich
bestimmt
gerade
auch,
sagen,
ne?
genau. Gute
Ja, genau.
Überleitung.
Und das Ding, also das sah auch total super aus. Ich finde, es überrascht mich vor allen Dingen, weil das von Spark kommt. Die haben vorher das total schreckliche Turning Point gemacht und das eigentlich ganz nett, aber auch nicht so tolle Legendary und hatten jetzt nicht so den guten Ruf. Und ja, das Material, was gezeigt worden ist, war sehr atmosphärisch, sehr gut gemacht und so. Aber es gab da eine Sequenz, wo du zu Fuß unterwegs bist, nicht in diesen Roboter. Und da musste ich sofort an Dead Space denken,
Das
weil
war
es
aber auch
wirklich,
pur Dead
ja,
Space.
weil es echt so, also es war eine sehr atmosphärische Beleuchtung, es war ein super Lichteffekt, es war sehr gruselig, aber du bist dann in so einer vereisten, lass mich nicht lügen, vereisten Gebäude, Hightech-Gebäude irgendwie unterwegs so. Und wirst dann auch von so kleinen Monsterdingern angegriffen. Und es gibt dann, wenn sie dich angreifen, original so eine Sequenz, so ähnlich wie in Dead Space, dass du so ein Quicktime-Event hast. In dem Fall musstest du dann so ein Fahnenkreuz über das Ding zielen und dann im richtigen Moment mit dem Messer zuhauen und es dann von dir runterzuschlagen.
Ja.
Und das hat total den Horror-Einschlag, total den Dead Space-Einschlag.
Aber es hatte einen guten Einschlag. Also es hat gut was übernommen von Dead Space. Es hat ja nicht nur daran erinnert, dass man in so einer Raumstation ist, sondern dieser Eisplanet ist ja jetzt bei Dead Space 3 eben auch Thema. Und er ist ja auch so ein Arbeiter eigentlich bei Lost Planet 3.
Ja,
Also
das.
so ein Minenarbeiter. Und von daher hat es schon sehr, sehr, sehr viel daran erinnert.
Ja, das Tragische ist ja eigentlich, dass Lost Planet, was heißt tragisch für Lost Planet jetzt nicht, aber für die hatten das Eis-Szenario ja schon lange vor Dead
Ja.
Space. Und dadurch, dass Dead Space sich jetzt diese eigentlich ziemlich coole Idee mit dem Eisplaneten übernommen hat, das ist ein sehr, sehr unglückliches Timing, dass diese beiden Spiele fast parallel
Aber sag
perfekt
mal, Lost
gegeneinander
Planet 1
rauskommen.
und 2, ich habe die nicht gespielt, die waren doch
Ja.
nicht so Dead Space-mäßig, oder?
Überhaupt nicht, nein,
Nee,
nein. Der
gar
erste
nicht.
war richtig Arcade eigentlich sogar, ne? Richtig Action, was
Und der
man's.
zweite war einfach nur schrecklich.
Ja, das war so ein Multiplayer-Ding, was nicht so richtig
War das nicht
funktioniert
eher
hat.
so ein Monster Hunter-Ding?
Ich will nicht drüber reden.
Ja. Es war so Multiplayer-Gedöns. Du konntest es auch alleine spielen, aber dann hattest du immer das Gefühl, dass du in einem Botmatch unterwegs warst.
Okay, aber dann geht Lost Planet 3 ja in eine völlig andere Richtung, weil das ist ja jetzt ja richtig mit Story. Also die haben ja auch dieses Intro-Sequenz quasi gespielt, wie er losgeht, mit seiner Familie telefoniert. Das hat ja auch total an Dead Space erinnert, wie er mit seiner Frau Video telefoniert. Und ich vermisse dich und ich bin so weit weg und hier und bla und ich komme bald, ich bin hier auf der Mission, tralala. Das hat ja alles auch sehr an Dead Space erinnert.
Ja, wie fandet ihr denn so das ganze Schauspiel am Anfang so? Also so vom dem Skript und allem.
Ich finde den Hauptcharakter total sympathisch.
Der hat einen Vollbart, der ist super.
Ja, das stimmt. Ja, ich finde es halt eigentlich ganz cool, weil wenn man, es gibt da, ich habe es ja schon mal vorher gesehen, es gibt dann irgendwann so eine Szene, so eine kleine Zwischensequenz, wo wo der Hauptcharakter so ein Psychotest ausgeliefert ist. Der sitzt dann irgendwie in seinem Mech und alles rappelt und nur Alarm und so ein Kram. Und der sitzt da einfach, legt die Füße hoch und trinkt da seinen Kaffee. Das fand ich halt echt ganz lustig.
Ich fand den Charakter sympathisch,
ja. Ja, ich war total überrascht, wie gut das geschrieben war von den Dialogen. Also man kennt ja so aus Actionspielen dann schon immer so die Versuche, menschliche Protagonisten darzustellen und vielen gelingt das nicht. Und da fand ich, waren die Leute auch irgendwie schrecklich normal. Also sie waren jetzt nicht so völlig übertrieben und überdreht, sondern schon irgendwo so, dass es sehr glaubhaft war. Kam mir jedenfalls vor. Und auch der Hauptcharakter fand ich auch, der war super sympathisch und auch einfach nicht so ein perfekter Held, sondern man hat schon bemerkt, der ist ein bisschen zurückhaltender von der Art und auch jetzt nicht so, ne, prallt jetzt nicht mit seinem Zeug, mit dem, was er so kann. Und das hat mir auch echt gut gefallen.
Kann man, also wie gesagt, ich finde es überraschend, dass es so ein Dead Space-Spiel wird, aber mehr Dead Space ist mehr gut. Also von daher freue ich mich auf beide. Ich freue mich auf Dead Space 3 und auf Lost Planet 3.
Ich glaube, die kommen auch sogar gezeigt.
Die kommen recht ähnlich, glaube ich. Auch, ja. Gut, wo machen wir weiter, wenn wir gerade bei völlig übertrieben sind?
Oh, da gibt es ja nur eins, ne?
Und zwar?
Devil May Cry.
Zum Beispiel, genau. Dann bleiben wir doch bei Capcom. Ich nenne es auch liebevoll Dubstep May Cry. Erzählt ihr mal, ich bin nicht so der Dante-Fan. Kuro, du?
Nee, überhaupt nicht.
Ja, also, Micha, dein Einsatz.
Ich bin nicht wirklich Fan. Ich mag die alten Devil May Cry-Spiele. Die kann man ja jetzt auch in der HD-Version nochmal nachholen, wenn man Nachholbedarf hat. Und das war, Devil May Cry hat so dieses Stylo-Action-Combo Hacken-Slash-Slay so ein bisschen, ja, wieder so zur Sprache gebracht, ist ein bisschen modernisiert und gezeigt, dass man solche Spiele, auch wenn sie modern aufgelegt werden, gerne gespielt werden. Und der alte Dante war natürlich total, dadurch, dass der von Shinji Mikami auch erfunden worden ist, so schon so sehr Anime geprägt. Hatte eine weiße Frisur zum Beispiel und hatte so coole Posing-Sprüche immer drauf und alles total abgedreht. Und
aber jetzt, immer so dieses ernste, Emo-mäßige, oder?
Ja, also die alten, ja doch.
So also nicht selbstironisch?
Doch.
Schon? Okay.
Volle Kanne. Also es ist eine Selbstironie, die im Westen aber vielleicht nicht so hundertprozentig ankommt. Also es ist so eine, im Mangas und Animes ist es so eine sehr typische selbstreferenzielle Art, miteinander umzugehen. Also gerade der dritte Teil ist total übertrieben. Dante ist ja unsterblich. Und er läuft dann da quasi oben ohne durch seine Wohnung durch und will gerade eine Pizza essen. Und im Moment, wo er zubeißen möchte, wird von einem irgendeinem Dämon angegriffen, der durchbohrt ihn wirklich an 3-4 Stellen. Und dann reißt er da einfach nur die Tentakel ab und sagt so, ey, ich wollte gerade meine Pizza essen.
Okay.
Ich warte da schon den ganzen Abend drauf. So, also diese Art von Humor ist das. Und bei dem neuen ist es ja schon ein bisschen anders. Der wird entwickelt von Ninja Theory. Die haben Enslaved und Heavenly Sword gemacht. Und die machen so eine Art Reboot. Das heißt, das hat jetzt mit dem alten Dante insofern nichts zu tun, sondern die interpretieren das im Prinzip neu. Und dieser neue Einschlag, der hat sich, finde ich, schon ziemlich bemerkbar gemacht.
Da gab es ja auch ein bisschen Aufruhr von den Fans, in Anführungsstrichen, die gesagt haben, der Dante sieht voll doof aus, weil so ein metrosexueller Style und ein jugendlicher Kerl und so ein bisschen,
okay,
so ein bisschen Hipster.
Ganz ehrlich, die beschweren sich, dass der neue Dante metrosexuell aussieht. Der alte hatte lange, weiße Haare.
Ich meine, ernsthaft. Aber Fans beschweren sich doch immer, egal was du mit dem Charakter machst. Ist doch völlig, außerdem, völlig die Entwickler daneben.
Haben ja schon so ein Stück weit ein Zugeständnis gemacht, indem man ja irgendwie in so einen Special Super Overdrive-Modus gehen kann. Und dann kriegt er ja auch weiße Haare. Also, ernsthaft, Leute.
Also auf jeden Fall ist es ein junger Hüpfer. der immer irgendeinen coolen One-Liner auf dem Lippen hat und schon sehr anders wirkt als der Original-Dante.
Ja, der ist so spitzbübig, finde ich. Und das finde ich total super. Also ich fand, es gibt, also wir haben in der Präsentation gesehen, dass ihr wahrscheinlich auch so einen Endkampf gegen so ein überdimensionales Mahnen, Schleim,
Was
weiß
sehr
ich
cool
nicht.
aussah übrigens.
Super, also super geil designt, wirklich ein ekliges Vieh. Er kommt in diesen Raum rein, da hängt was runter und dann bewegt sich das und dann hast du da drunter so ein Gesicht, so ein total entzerrtes, ist so eine Mischung aus alter Frau und weiß ich nicht. Und es hat wirklich so eine verzerrte, helle Stimme, wie so,
Penis,
also
Penis würde ich sagen.
ja. Farbe würde sich an der Stelle freuen. Es ist halt so eine verzerrte Stimme, die so auch klingt auch wie so eine Mischung aus Hexe und Monster so ein bisschen. Sehr, sehr verzerrt und es hat also kleine, dünne Ärmchen mit so langen Fingern. Uah, richtig eklig, das Ding. Und dieser Kampf geht ein bisschen lang, für meinen Geschmack ein bisschen zu lang, weil man öfter mal so das Typische wiederholen muss, dass der Gegner sich dann so an so einer Kante festhält und du musst ihm auf die Arme schlagen. Da habe ich ein bisschen gegähnt, gedacht, naja. Aber dann die Zwischensequenz und die Art, wie das Ganze so inszeniert ist, die beschimpfen sich aufs Übelste.
Ja, und alles mit Dubstep unterlegt, die ganze Zeit.
Genau, alles mit Dubstep unterlegt. Du hast immer so kleine Mini-Zwischensequenzen, die so Sprünge und besondere Aktionen nochmal akzentuieren. Und so ein Endgegner, der so riesig und so eklig ist, kann natürlich nicht einfach so sterben, sondern es muss dann auch nochmal spektakulär inszeniert
Ja,
werden.
sehr geil.
Ja, Alter, das ist irgendwie, spielt das unter so einem, ich glaube, es ist so ein Säuresee oder so, keine Ahnung.
Nö.
Ist auf jeden Fall, ist das alles ziemlich gelblich, so schwefelig. Und da gibt es irgendwie an einem Ende des Raums so einen Ventilator, so ein Ding, so eine Schleuse, wo so ein Ventilator irgendwie sich dreht. Und natürlich fliegt es da rein und die zelebrieren das richtig. Es wird in Stücke geschnitten und dann, wenn es als dieser Ventilator beim Kopf ankommt, geht das Ding in eine Zeitlupe und du hörst noch, wie das Ding einfach nur schreit: Fuck! Und dann ist es vorbei. Und als wenn das nicht gereicht hätte, setzt Dante nochmal einen One-Liner drauf.
Aber es
Irgendwie.
war auch wirklich gut gemacht. Also es war gar nicht so cheesy, obwohl es
Nee.
eigentlich brutal cheesy hätte sein können.
Ja.
Also es war trotzdem cool und auch der Dubstep hat gut gepasst. Ich habe es dann draußen nach der Präsentation, konnte man es kurz anspielen, habe ich noch ein paar Minütchen gespielt. Also auch das normale Spiel selber hat wirklich Spaß gemacht. Also es hat halt sehr an Bayonetta erinnert. Du läufst irgendwie in der Stadt entlang und dann kommen halt um dich rum, spawnen halt fünf, sechs Viecher und die machst du dann platt. Aber so das ganze Kampfsystem hat sich auch wirklich sehr, sehr flüssig und sehr cool angefühlt. Also hat wirklich Spaß gemacht. Und ich fand den Grafikstil richtig, richtig cool. Er hatte so ein bisschen Cell-Shading-Look, also so sehr, sehr farbig, sehr so schwarze Outlines irgendwie drin. Also aber jetzt sah es nicht nach Comic aus, aber es hatte irgendwie schon so ein Art-Design, was man irgendwie schön anschauen mag.
Ja, ich fand es überraschend plastisch so von der Gestaltung. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber man hat schon das Gefühl, dass da irgendwie ein Volumen drin ist. Versteht ihr? Ich weiß nicht, wie die
Aber sieht
das
trotzdem noch so
hingekriegt
ein
haben.
bisschen gezeichnet aus. Also es ist eine
Genau,
coole
also
Mischung.
recht cool. Also auch so diese Farbgebung, die Farbdramaturgie hat mir sehr gut gefallen. Also gerade bei diesem Bosskampf war das ja, wie gesagt, alles sehr schwefelig. Und es waren aber so viele verschiedene Gelbtöne, die zueinander gepasst haben. Obwohl, ne, man kann sowas ja total versauen, wenn das jetzt irgendwie nur ein Farbsetting war. Aber sie sind sehr gut mit den Schattierungen und so umgegangen, dass du trotzdem so einen Raum hast, der trotz der einheitlichen Farbe gelb jetzt nicht langweilig wirkt. Das ist wirklich sehr schön gemacht.
Kuro, wenn wir gerade bei Bayonetta sind, von Platinum Games gab es auch was zu sehen, nämlich das neue Metal Gear Rising, was ja
Oh
auch in die
ja.
Richtung ging.
Oh ja.
Ich konnte es mir nicht angucken, aber als ich gehört habe, dass das irgendwie die Version, die man gesehen hat, irgendwie. Kennt jemand noch Afro Samurai, das Videospiel? Das ist ja das ähnliche Spielprinzip. Man hat irgendwie Raiden und der kann in Zeitlupe Gegner in allen möglichen Formen, Variationen und alles Mögliche zerschnetzeln. Und auf der Gamescom, also es spritzt überhaupt kein Blut. Es sollen irgendwie die Teile, die Extremitäten abgeflogen sein und man hat eigentlich kein Blut gesehen. Das fand ich relativ verstörend.
Doch, bei uns gab es Blut.
Bei uns gab es auch Blut, ja.
Okay, bei meinem
Aber
Kollegen
man muss
Michi.
dazu sagen, es ist noch nicht durch die FSK, glaube ich, durch USK. Also von daher.
Jedenfalls, als mein Kollege Michi das Spiel angeguckt hat, der das Spiel so eigentlich ganz cool fand, aber der hat sich halt echt daran gestört, dass da halt kein Blut zu sehen war.
Man muss halt die richtige Version importieren dann.
Ja, ich glaube, das ist so. Ich glaube auch.
Aber das Spielprinzip war cool. Also es war anders als jetzt Devil May Cry und Bayonetta, eben wegen diesem gezielten Slicen, was sie ja eindeutig bei Tiny und Big abgeschaut haben.
Was sie eindeutig bei Afro Samurai abgeschaut
haben. Also es lief so, dass man eben nicht immer in diesen Zeitlupenmodus geht zum Slicen, sondern es lädt sich halt so eine Leiste auf. Ansonsten mescht man sich ganz normal durch die Gegner so durch. Und wenn du diese Leiste dann gefüllt hast, dann kannst du in diesen Zeitlupenmodus gehen und hast dann mit dem, war ein bisschen verwirrend am Anfang, du hast quasi nur so einen Radius, den du siehst, also so einen Kreis, und dann hast du so eine Linie und die musst du dann anvisieren und dann aber trotzdem in die Richtung irgendwie loslassen. Also ich habe mich irgendwie schwer getan, da erstmal reinzukommen, weil ich dann auch gleich mitten im Bosskampf war, als ich angefangen habe zu spielen. Aber wenn man es einmal verinnerlicht hat, dann war es eigentlich ganz cool. Und es wurde auch nicht irgendwie erwähnt, dass man jetzt mit Kinect oder Move irgendwelche Schwingbewegungen machen muss. Also es steuerte sich ganz klassisch mit Gamepad.
Ich hab das bei Konami angespielt.
In wo der, sonst?
Ja klar, bei einer Spielsession ganz in Ruhe, und ich habe es geliebt. Hm. Es war, also es hat sich, also abgesehen von den Sachen, die ihr jetzt beide erwähnt habt, spielt es sich auch wie Butter. Also es steuert sich unheimlich direkt.
Die Kamera war ein bisschen seltsam, aber sonst.
Ja, ich fand das total gut. Und auch sind so, also du kannst so absurde Sachen machen, wie Gegner erstmal zwei, dreimal anschlagen, dann in die Luft preschen, dann in diesen Zeitlupenmodus gehen, wo du ja dein Schwert so frei schwingen kannst, und du kannst dann Gegner, bevor sie auf den Boden fallen, in der Luft zerstückeln. Und du landest natürlich in der perfekten Landung und dann riesen nur noch die Teile runter. Das ist einfach so absurd und sowas von Platinum Games. Ja. Dass ich das sofort geliebt habe.
Ja, und es war vor allem nicht eklig. Also es war halt so überzeichnet, dass es wirklich komisch ist und nicht, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Gedärme durch die Gegend fliegen oder so.
Ja, das sind ja auch irgendwie so Cyborgs, ja, oder sowas, wurde mir dann erklärt.
Das fand ich nämlich verwirrend. Es waren einerseits Roboters. Aber trotzdem haben die Blut gespritzt, aber innen drin waren die dann trotzdem mechanisch. Also da, das fand ich irgendwie seltsam.
Ja, es gibt, Metal Gear auch nicht bekannt dafür ist, seltsam zu sein.
aber es hat doch mehr an Bayonetta erinnert als an Metal Gear. Also dann war da so ein Hubschrauber und der hat dann Raketen auf mich abgefeuert und dann kam so eine kleine Quicktime-Sequenz und ich musste über die Raketen hochlaufen zu ihm und ihn schlagen. Also es war eindeutig wie eine Szene aus Bayonetta. Das einzige Metal Gear war dann so ein paar Geräusche. Also da stand halt mal eine Kiste rum und wenn man die Kiste anschaut, kommt dieses Geräusch und dann war halt ein Typ drunter. Aber alles andere war einfach pur Bayonetta mit Zeitlupenschwert, oder?
Ja, auch so die Posen der Figuren sind sehr Bayonetta-ähnlich. Es gibt da irgendwie auch, also diese Cyborgs haben ja so Energiekerne. Und mit bestimmten Moves kannst du diese Energiekerne aus dem Inneren herausreißen. Und
um wieder selber mehr Energie zu bekommen,
gell? Genau, ja, also du schneidest sie quasi in der Mitte durch und musst dann im richtigen Moment eine Taste drücken. Dann greift, wie heißt der Typ? Rain?
Rain, ja.
Ja, greift dann so quasi in den Körper rein und zieht wie bei einer Wirbelsäule dann diesen Energiekern raus. Das sieht total derb aus, hat aber so dieses typisch Bayonetta-mäßige, weil er das natürlich in einer total coolen Pose macht, als würde er eine Kartoffel zerdrücken. Und das macht schon wirklich so den Eindruck, als hätten sie die Formel so ein bisschen übertragen.
Mhm. Aber ich bin halt echt dann mal auch gespannt, was für ein Erzählstil sie wählen und was für eine Geschichte sie erzählen. Natürlich steht Ryan im Vordergrund, aber ich bin gespannt, wo sich das so zeittechnisch also was zeittechnisch spielt im Metal Gear Universum und wie die das erzählen. Hm. Weil wenn das Spielprinzip schon so dermaßen anders ist, bin ich mal echt gespannt, ob sie mich geschichtlich befriedigen können.
Naja, Bayonetta war ja auch sehr verwirrend erzählt, aber es gab ja eine Story. Also von daher mache ich mir da jetzt nicht so Sorgen, weil Metal Gear ist jetzt auch nicht so linear immer, was die Erzählform angeht. Da werden sie schon irgendwelche komischen Versatzstücke reinwerfen, dass man sich wieder genügend selber zusammendenken muss, oder?
Das werden sie ich bin halt einfach neugierig, wie das Endprodukt am Ende aussehen wird. Ja. Einfach.
Aber es ist ja definitiv ein Spin-off. Also wird es überhaupt Kanon sein? Haben sie dazu schon was gesagt? Also ob das so zur richtigen Metal Gear Universums Geschichte dann dazugehören wird?
Ich habe mal irgendwie gehört, dass es nach dem vierten Teil spielen soll.
Okay. Mhm, genau, das wurde mir auch gesagt. Ich habe da auch gefragt. Mir persönlich ist das total egal. Also ich meine, das Spiel ist ja auch so anders. Ich denke, das wird auch eine komplett andere Zielgruppe ansprechen. Und soweit ich weiß, ist Raiden bei den Fans sowieso nicht allzu beliebt. Irgendwie, denen ist das.
Ja, aber ich finde, die haben da echt einen beachtlichen Job gemacht im vierten Teil. Also nach dem zweiten Teil haben ja alle gesagt: Boah, Raiden, alter Falter, was bist du eigentlich für ein komischer, peinlicher Typ? Aber im vierten Teil hat er ja schon irgendwie so einen gewissen Stil gehabt. Also ich fand ihn im vierten Teil auf jeden Fall nicht mehr so doof.
Auf jeden Fall ist er hässlich im neuen Teil mit diesem Zahngebiss unten dran, was so offen liegt.
Ja, ist ja dann
Ach
auch
so,
nicht
ja
schlimm.
gut.
Aber man sieht ihn ja nur von hinten.
Gibt ja solche. Gibt ja solche und solche.
Jeder steht auf was anderes, meinst du?
Ja.
Ja, Kuro, mach du noch mal weiter.
Ach, darf ich mir jetzt was
Du
aussuchen?
darfst dir jetzt was aussuchen, aus den vollen Schöpfen.
Okay, ich meine, wir waren ja jetzt gerade schon so ein Stück weit futuristisch. Ich würde dann einfach diesen Übergang nutzen und Star Wars 1313 ansprechen. Hier so. Übergang. Total geschickt.
Okay, Star Wars 1313 sah geil aus. Nächstes? Ja, nee, also mehr hat man ja nicht gesehen, oder hast du noch was zu berichten darüber? Erzähl mal, also die Präsi fand ich recht, man hat irgendwie dreimal hintereinander die gleiche Sequenz gesehen. Einmal als Anspielstation, einmal als Trailer und einmal noch als Making-of.
Was mich halt total glücklich macht, ist die Tatsache, dass man endlich keinen Jedi spielt und einen
Juhu!
Typen, der irgendwann zum Jedi wird.
Das ist super, ja.
Man ist ja irgendwie in der Rolle eines Kopfgeldjägers, man ist auf Coruscant und soll irgendwie dieses,
Unter Coruscant.
ja, unter, man fährt ja irgendwie in dieses, was ist das eigentlich? Riesiges Gebäudekomplex und
Also man ist ja in diesem 1313, in dem 1313. Stockwerk dieser Untergrundwelt und es ist irgendwie so eine Stadt unter der Stadt, wo sich die ganze Grauzone aufhält, also wo die komischen Geschäfte abgewickelt werden und die Entwickler auch gesagt haben, es ist nicht so schwarz-weiß wie im sonstigen Star Wars-Universum, dass sich da diese Zwischenwelt quasi befindet. Was natürlich völlig neue Möglichkeiten eröffnet, weil es mit Star Wars dann nicht so wirklich viel zu tun haben wird.
Ja, aber was ich auch ganz nett fand, ist einfach so dieses etwas düsterere, dunklere, erwachsenere, die Präsentation halt einfach so fernab von Kinect, Star Wars, mal wieder etwas ernstere Töne anzuschlagen, das finde ich ganz cool. Und also die visuelle Präsentation an sich, abgesehen von der unfassbar guten Grafik, fand ich schon sehr so Naughty Dog Uncharted-mäßig.
Absolut, ja. Also mich spricht's wahnsinnig an, weil ich mag diese dystopischen Settings irgendwie auch und das bisschen, was man gesehen hat von dieser Welt in diesem 1313 Stockwerk oder Stadt oder wie man auch immer nennen mag. Also die Artworks, die sie da gezeigt haben, die waren wirklich wunderschön. Also im Sinne von sehr verstörend schön, sehr düster und halt komplett anders als alles, was man bisher aus dem Star Wars Universum gesehen hat. Wie gesagt, also wenn die das jetzt nicht als Star Wars betitelt hätten, sondern nur 1313, wäre das trotzdem eine komplett neue IP. Also Star Wars ist so der Name, der oben drüber steht, aber ich glaube, so richtig viel mit dem bisherigen, was wir von Star Wars kennen, wird es nicht zu tun haben. Keine Jedis, ist nicht so schwarz-weiß. Bin sehr gespannt darauf. Aber arg viel mehr hat man natürlich leider einfach noch nicht gesehen. Also diese Stadt selber hat man nur in Artworks gesehen. Und man ist ja nur mit diesem Schiff darunter zu diesem Stockwerk. Und die Sequenzen, die man da gesehen hat, die er auch da komplett angespielt hat, die waren wirklich 1:1 Uncharted.
Ja, wobei Coruscant ist ja schon wesentlicher Bestandteil von Star
Ja,
Wars
aber die
an
gehen ja
sich, dem
drunter.
Universum.
Also das fängt da nur an.
Ja, also das ist ja irgendwie, also wenn ich bin da jetzt nicht so ganz informiert, aber in Star Wars ist, glaube ich, ach Quatsch, Coruscant ist ja so ein ganzer Planet, der nur aus einer einzigen Stadt besteht. Den sieht man im, weiß nicht, ersten, zweiten, dritten Film, ja, auf jeden Fall in einem der neueren Star Wars-Filme. Und auch in dieser Serie, da in der, aber das ist auch, ihr habt schon recht, also es ist so düster, es hat auch selbst mit der Filmversion nicht so viel zu tun. Also kenne viele Fans, die haben die neuen Filme gesehen, die waren nicht nur über die Filme selbst enttäuscht, sondern unter anderem auch deshalb, weil Coruscant nicht so dreckig dargestellt war, wie sie sich das immer so gedacht haben. Da hat George Lucas sich nicht getraut, so eine richtig Blade Runner-mäßige, abgefuckte Umgebung zu schaffen. Und das Spiel sieht dem auf jeden Fall sehr viel ähnlicher, weil ein ganzer Planet, der nur eine einzige Stadt ist und so, der ist natürlich auch viel Dreck.
Also die Artworks haben, wie gesagt, sehr, sehr guten Eindruck gemacht und was dieser Trailer wirklich geschafft hat, ist so diese Erwartungshaltung hochzuschrauben. Ja?
Oh ja.
So Star Wars, geile Grafik, also wirklich eine umwerfende Grafik, wo man sich auch fragen darf, kommt die auf der aktuellen Konsole überhaupt noch raus, was ich jetzt so ein
Ach,
bisschen bezweifeln
als
würde.
ob. Ja.
Und aber es hatte definitiv einen sehr überzeugenden Eindruck. Es hatte diese Uncharted-Spielmechanik, die ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Es war halt sehr cineastisch, was ja zu Star Wars auch passt. Und dann eben jetzt so dieser Hoffnungsschimmer, dass es diese düstere Atmosphäre, diese Blade Runner-Atmosphäre mit Star Wars verbindet. kann man auf jeden Fall gespannt sein.
Wobei mich es echt gewundert hat, dass das nicht die Unreal Engine 4 ist, sondern immer noch die Unreal Engine 3. Das
Ja.
hat mich ein wenig überrascht, weil das sah so unfassbar gut aus. Da dachte ich, ja, okay, das ist ja jetzt schon die neue Unreal Engine. Haha, schick, schick, aber ist es tatsächlich nicht.
Vielleicht haben sie schon irgendwelche Elemente, weil sie noch nicht klar sagen wollten, das kommt für die nächste Generation. Man weiß es nicht. Nun gut, im Zimmer nebendran, neben Star Wars bei Activision, habe ich mir The Walking Dead angeschaut, wenn wir auch schon bei Sachen sind, wo man noch nicht selber spielen konnte. Da gab es nicht mal Spielszenen zu sehen, also nicht The Walking Dead von Telltale, die Adventure-Reihe, sondern ich weiß gerade gar nicht, wer es entwickelt. Wisst ihr das?
Nee, weiß ich
Nö.
tatsächlich gerade nicht.
Aber
Keine
auf jeden
Ahnung.
Fall die Originalumsetzung zur Serie. Also es wird quasi auch mit AMC betitelt, und The Walking Dead The Game soll vor der Serie spielen, was ich sehr cool finde. Und man wird den Dylan oder wie er heißt,
Daryl.
Daryl, genau, der mit dem Pfeil und Bogen. Also wer die Serie kennt, das spielt vor der Serie und diese zwei Brüder.
Ich glaube, der ist Daryl und Mar? Irgendwie so. Das sind halt so zwei Biker-Typen. Wobei
Genau.
der Bruder von Daryl ist ja auch eher so der Nazi.
Genau, der da oben angekettet ist mit der Handschelle. Und der Daryl mit dem Pfeil und Bogen, man wird dann auch erfahren, wie er zum Pfeil und Bogen kommt. Also es wird auch so ein bisschen Fanservice. Und es wurde ja angekündigt als The Walking Dead, als First-Person-Shooter, wo alle schon aufgeschrien haben, oh mein Gott, wie kann das gut
Tatsächlich.
gehen? Und so hat sich's jetzt aber gar nicht dargestellt. Also der Entwickler war sehr, sehr bedacht zu erzählen, dass er eben die Serie sehr ernst nehmen und bla bla bla, dieses ganze Marketinggeschwätz. Aber man hat es ihm auch wirklich abgenommen, dass sie ein Spiel machen, was den Kern der Serie einfängt, nämlich dass es halt ums Überleben geht, und dass 3 bis 4 Zombies, also sie wollen es schaffen, dass wenn 3 bis 4 Zombies oder 5 Zombies auf dem Bildschirm sind, dass du dann eigentlich schon fast keine Chance mehr hast. Ja? Also es wird kein Umnieten, kein Dead Rising werden, wo massig Zombies auf dem Bildschirm sind, sondern einzelne Zombies sollen schon wirklich eine Bedrohung da sein und es geht wirklich ums Überleben. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, was DayZ jetzt momentan einfängt an der Stimmung. Das quasi als Singleplayer-Erlebnis, du wirst dann ein Auto finden, wirst es irgendwie reparieren und dann kannst du so ein bisschen da in der Gegend rumfahren und spielt eben alles vor der Serie und dein Ziel ist quasi zum Serienanfang zu kommen, wo sich die Charaktere alle treffen. Und dann wirst du Survivors aufnehmen können, wenn du irgendwie Survivors findest, also Gefährten, NPCs, die bringen dir dann spezielle Perks mit. Das heißt, der eine hat halt vielleicht einen Rucksack dabei, wo du mehr transportieren kannst, oder der andere hat irgendwie noch einen funktionierenden Motor, den du in dein Auto bauen kannst. Und damit sie dir diese Perks geben, machst du quasi so Side-Missionen. Musst du aber nicht, du kannst die auch dann irgendwie mitnehmen und abknallen oder liegen lassen. Also da wird dir das Spiel dann eben auch diese Entscheidungsfreiheit geben. Ist aber noch alles ewig hin. Es gab keine Spielszenen zu sehen, sondern nur was sie da quasi vorhaben. Und die Grafik-Engine hat man so ein bisschen gesehen. Die Zombies sehen halt der Serie sehr, sehr ähnlich. Haben sie eine eigene Engine für gemacht und so weiter und so fort. Sah schon sehr cool aus und ich war auf jeden Fall beruhigt, dass es kein stupides schnell mal Geld machen mit einem First-Person-Shooter werden wird.
Also es klingt tatsächlich halt alles total cool, aber also ich bleibe noch ein wenig skeptisch, wenn man halt einfach noch nichts gesehen hat.
Ja.
Ich meine, so sehr ich das halt auch mag, dass das mehr so auf Überleben und Ressourcen sammeln oder halt erkunden und versuchen zu überleben und andere Leute treffen und sich zu helfen, das finde ich alles ganz geil, aber solange ich da noch nichts gesehen habe, bleibe
Nee,
ich ein
da
wenig
darf man auch ruhig
skeptisch.
skeptisch bleiben. Aber sie haben sich schon coole Sachen überlegt. Also sie haben eben nicht nur jetzt Geräusche mit eingebaut, dass die Zombies dann reagieren. Sie haben sich halt überlegt, ein Zombie läuft halt von A nach B, wenn da irgendwie jemand liegt und die sind jetzt nicht wirklich gefährlich. Und was man in der Serie eben oft sieht, dass die sich verstecken und dann werden sie gerochen und dann reiben sie sich ja auch mit den Gedärmen ein und solche Geschichten, um nicht erkannt zu werden. Also solche Elemente wollen sie ins Spiel reinbringen. Die haben quasi den Geruchssinn diesen Zombies programmiert, dass die halt auch nicht nur dich hören und sehen auf Reichweite. Und wenn du einen Schuss abgibst, dann hast du eigentlich fast schon verloren. Ja, also das hat er ein paar Mal betont, dass es kein Shooter wird, sondern dass Waffen wirklich nur die Notlösung sind, wenn du gar nicht mehr anders rausfindest. Weil sobald du einen Schuss abfeuerst, das kennt man ja aus der Serie, musst du dich eigentlich ziemlich schnell von diesem Punkt entfernen, weil sie dann die ganzen Walker auf dich zukommen. Von daher wird sehr auch der Nahkampf eine entscheidende Rolle spielen. Und ja, erinnert er auch so ein bisschen an, wie hieß dieses Zombie-Spiel, Dead Island?
Dead Island, ja.
Genau.
Das auf dieser Insel jetzt, ne?
Ja, genau.
Ja, das.
Aber eben dann nicht auf einer Insel, sondern in der Stadt auf dem Weg nach Atlanta. Oder wo fängt die Serie an? Nee, Atlanta wollten sie, glaube ich, hin, ja. Boston? Nee, weiß ich nicht mehr.
Ich meine, das war Atlanta. Irgendwie in der Umgebung.
Gut, also
USA halt.
gilt es zu beobachten, aber klang schon sehr, sehr vielversprechend. War jetzt auf jeden
Zombies,
Fall der richtige
Zombies.
Einsatz. Ja. Haben wir noch einen
Ja.
Zombie, wo man überleiten können zu
Ja,
Zombies?
ja, ja, ja. Zombies, Zombies, Zombies. Zombie U.
Zombie U. Oh ja.
Zombie U, ne? Habt ihr es gespielt?
Ja.
Ja.
Also der erste Eindruck, den ich hatte, war technisch eher so ernüchternd, so
Total.
das ist
nicht
aber noch
so.
freundlich ausgedrückt.
Ja, also fand ich jetzt gar nicht so gut. Irgendwie, ich weiß gar nicht, was da passiert war, aber diese ersten Präsentationsvideos, die ich gesehen habe, sahen eigentlich ganz cool aus. Aber so ein Live-Action war es von der Präsentation nicht so cool, um es mal so zu sagen. Also es sieht aus wie so ein früher Wii-Titel in HD, fand ich.
Nicht mal HD, also es sah so krümelig aus.
Das war richtig, also irgendwie so ein bisschen dahingerotzt. Tut mir ein bisschen leid, das so zu sagen, aber es sah technisch einfach nicht schön aus. Im Gegenzug fand ich aber das Spielprinzip sehr interessant. Also es war wie so eine Art Dark Souls als ins Zombie-Universum transportiert, so dass du musst halt immer versuchen, ein Stück weiterzukommen. Und wenn du
Ein
stirbst, dann
Casual Dark Souls fand ich.
sozusagen, ja. Also immer wenn du stirbst, dann wird dein Charakter zu einem Zombie und kann dir dann beim nächsten Anlauf auch begegnen. Und Gegenstände oder Aktionen, die du zurückgelassen hast, die haben dann Auswirkungen auf das nächste Spiel, wenn du mit einem neuen Charakter startest.
Ja, nur ein
Und
neues Spiel wäre jetzt fast schon ein bisschen übertrieben. Also du fängst genau an der Stelle, wo du zuletzt gestorben bist, eigentlich wieder an, wenn du den Level noch nicht geschafft hast. Also es geht ja nahtlos sofort an der Stelle weiter und auch alles, was du in dem Level schon erledigt hast, also Türen, Schlösser, die du geöffnet hast, das ist ja alles persistent. Also eben auch
Genau.
schon so dieses Dark Souls-Prinzip und dein Zombie hat noch deinen Rucksack an. Von daher lohnt sich's nämlich sehr, den nochmal aufzusuchen, um die ganzen Items wieder zu schnappen.
Also neues Spiel, genau, also neues Spiel nicht in dem Sinne, dass du das Ganze nochmal von ganz neuem beginnst, sondern du bist dann schon im selben Abschnitt. Und was ich ganz gut finde, also wir hatten noch ein Interview mit dem Chefdesigner und der meinte, die wollen so ein bisschen dieses Survival-Horror wieder mitbringen, dass du nicht so wie in den neuen Resident Evils einfach alles umbrezeln kannst und total übermächtig bist, sondern dass Munition gespart werden muss, dass du gut mit deinen Ressourcen umgehen musst und dass die Zombies auch gefährlich sind. Und den Ansatz finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, ich muss aber sagen, also ich war ein wenig enttäuscht, als ich es nochmal gesehen habe. Also ich habe es ja auf der E3 schon gesehen und gespielt. Und als ich es jetzt auf der Gamescom gesehen habe,
Angeber.
abgesehen vom neuen Schauplatz, also man war ja irgendwie im Buckingham Palace unterwegs, was ich ziemlich geil fand. Aber spielerisch war das komplett das Gleiche. Also ich habe keinen Unterschied gesehen. Und das fand ich ein wenig schade, weil ich hatte mir gehofft, dass da vielleicht noch so ein paar neue Facetten mir gezeigt werden. Und ich finde auch immer noch, dass ich, vielleicht mag das auch am neuen Tablet-Controller liegen, das spielt sich unfassbar friemelig und ein wenig schwammig.
Ja, es ist halt auch so dieser bewusste Einsatz von, wir müssen unbedingt das Touch-Display benutzen, was bei der Item-Verwaltung ja so eigentlich ganz gut klappt. Also du läufst irgendwie an so eine Stelle hin und dann leuchtet auf deinem Bildschirm oben, du kannst jetzt was aufheben und dann klickst du und dann passiert erstmal nichts, weil dann musst du umschalten mit dem Kopf, ah, stimmt, mein Wii U-Tablet, da ist ja was, da musst du dann das Item erst in die entsprechenden Slots schieben. Also das brauchte so ein bisschen Gewöhnung und ist eigentlich nochmal ein Schritt mehr, den man so nicht gewohnt ist. Andererseits hast du aber dann auch eine sehr komfortable Oberfläche für diese ganzen Items. Du kannst sie platzieren, wie du willst. Du kannst die Waffen dahin schieben. Du kannst dann nachladen. Das hat dann schon ganz gut funktioniert, fand ich. Aber ist ein bisschen Umdenken, oder?
Ja, das ist gar nicht mal so das Problem, aber die Tatsache, dass du halt auch nur schießen kannst, wenn du stehst und auch nur dann zielen kannst und wenn du auch eine Nahkampfwaffe hast, dass du auch erstmal anvisieren musst mit der Nahkampfwaffe, um dann zuzuschlagen. Ansonsten schubst du die ja nur weg. Das ist halt alles, finde ich, ziemlich hakelig.
Ich finde das eigentlich ganz cool. Also gerade so nur das mit dem Inventar finde ich auch gut, dass das Spiel dann in der Zeit weiterläuft
Auch
und
bei
dass du
Schlösser knacken
jederzeit,
und so, ja.
genau, auch bei solchen Aktionen oder wenn du die Umgebung scannst und alles, das sind so Sachen, da läuft das Spiel weiter und du kannst jederzeit angegriffen werden. Und jetzt ist es ja mal tatsächlich so, dass du den Blick von dem großen Bildschirm wegsehen musst. Ne? Also so schwitze, so bist du dann immer so ein bisschen am Hin und Her switchen zwischen den beiden Schirmen und guckst, werde ich jetzt angegriffen? Nicht so, guckst wieder, durchsuchst das Item. Und vor allen Dingen, wenn du dann plötzlich merkst, dass sich irgendwo was bewegt, dann hast du ja mehrere Möglichkeiten. Entweder du reagierst sofort oder du schaffst es vielleicht noch irgendwie was einzusammeln oder so und gehst dann in den Kampf. Das ist, finde ich, eigentlich ganz cool. Das mit dem, gut, es ist natürlich umständlicher. Es ist jetzt nicht so wie in anderen etwas komfortableren Spielen mit der Steuerung, dass es alles sehr leicht ist. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen diesen Survival-Horror-Gedanken schuld, dass es absichtlich so umständlich sein soll, damit man nicht so übermenschlich ist, so von den Fähigkeiten. Mhm. Also anzielen, Lauf, also ziehen nur beim Stehen und so, das ist ja auch so aus dem alten, aus der Golden Age.
Von früher auch, ja.
Genau, aus der Golden Age of Survival Horror, wo die Spiele halt wirklich von der Steuerung auch eingeschränkter waren, einfach um zu zeigen, hier, du bist jetzt kein, ne, Söldner oder so, sondern du bist jetzt ein normaler Mensch, der sich nur mal anstrengen muss, um zu überleben. Das kann je nach Publikum und so natürlich auch falsch oder anders aufgenommen werden. Also ich glaube nicht, dass es jedem Spaß machen würde.
Natürlich kann man sich dran gewöhnen. Mhm. Und ich finde das etwas langsamere Spielprinzip auch gut. Und das gefällt mir auch. Und das ist jetzt nicht so haut drauf Action, Survival,
das Scannen Zombie. Das Scannen war ein bisschen nervig auf Dauer, oder? Aber es war ja optional.
Ja. Was ich nicht verstehen kann, ist die Tatsache, dass wenn man den Zombie in den Kopf schießt, er weiterläuft. Und man muss tatsächlich in Zombie U einen Zombie zweimal in den Kopf schießen.
Auch wenn der halbe Kopf halt schon weghängt.
Ja, das ist halt ungewohnt. Das ist ein Foul, das ist ein Regelbruch im Zombie-Regelwerk.
Das stimmt, das hat mich auch echt irritiert, dass man zweimal draufhalten muss. Hängt vielleicht auch, vielleicht war das mit dem Schwierigkeitsgrad, der gewählt wurde, aber Kopfschuss sollte Kopfschuss sein, da finde ich auch.
Weißt du, dann kommt da so ein Zombie auf dich zu und du weißt einfach durch diverse Filme, andere Spiele, Bücher, Comics, okay, du schießt einen Zombie in den Kopf, er ist tot. Und dann habe ich mich zumindest abgewendet und dachte mir, okay, haha, nochmal überlebt. Und dann drehe ich mich um und dann kommt er und tötet mich.
Die Zombies selber fand ich aber ganz schick, auch so mit diesem Bobby auf dem Kopf stellenweise. Und wie gesagt, mich hat eigentlich nur die Engine so richtig gestört. Alles andere fand ich ganz so, dass man es auf, ich würde es auf jeden Fall mal spielen wollen, weil schöne Elemente mit drin sind und vom Tempo langsamer ist, aber die Engine geht halt einfach gar nicht.
Das also verstehe ich einfach nicht. Eins der reizvollsten Titel, die die Wii U wahrscheinlich zum Start zu bieten haben wird. Mhm. Ich hoffe einfach nur, dass dieses Spiel ein wenig mehr, also noch etwas mehr in die Tiefe geht. Also ich brauche jetzt irgendwie gar nicht mal irgendwie so eine große Geschichte so mit, dass man irgendwie irgendwas aufklären muss, dass da irgendwie ein Unternehmen dahinter steckt, das
irgendwas mit Regenschirmen zu tun hat,
in die Welt gesetzt hat und dass man alles retten muss und so ein Kram. Aber ich hoffe, dass da einfach noch so ein bisschen spielerisch Abwechslung kommt.
Ich glaube, der Reiz kommt eher dadurch, dass man sagt, ich will es mit dem ersten Charakter irgendwie schaffen oder mit möglichst wenig Charakteren. So dieses Dead Souls-Prinzip, dass man dann eben auch diese Pfeile setzen kann, dass man diese Multiplayer-Funktionalitäten, die ja nicht wirklich Multiplayer sind, sondern eben diese Hinweise, die man anderen hinterlassen kann, die man dann nur im Scanner sieht. Ich glaube, so richtig Tiefe kommt da nicht rein. Nee. Ich glaube, das ist eher so der Reiz, mit möglichst wenig Ressourcen, mit möglichst wenig Toten durch dieses Spiel zu kommen. Dass es eher da so der Arcade-Gedanke im Hintergrund liegt.
Ja, dann sollten aber wenigstens bitte die Missionsziele etwas abwechslungsreicher sein.
Ja, vielleicht kommen noch irgendwie Rätsel oder sowas dazu, da hat man jetzt ja noch nicht so viel gesehen.
Das fand ich auch ganz komisch. Man geht irgendwie, man startet ja im Safehouse, geht durch die Kanalisation zum Einsatzort, zum Schauplatz und dann ist die Mission, fliehe vom Schauplatz. Okay. Warum bin ich da hingegangen, wenn ich jetzt von da fliehen muss?
Da darf man nicht allzu viel erwarten, glaube ich. Aber so das erste Mal den Wii U-Controller in der Hand zu haben, hat schon ganz gut funktioniert. Also ich war eigentlich recht angetan von diesem Display auch unten. Vor allem dann nämlich bei Rayman Legends, was im gleichen Raum war.
Rayman Legends, Liebe.
Und, also das war ja wohl das einer der absoluten Highlights. Ich habe Rayman Origins schon geliebt. Ja. Und Rayman Legends wird jetzt erstmal in Anführungsstrichen oder in Klammern, man weiß es noch nicht so genau, aber wird jetzt erstmal zum Launch der Wii U exklusiv für die Wii U kommen und hat auch ein paar Features spendiert bekommen, die nur so mit diesem Tablet funktionieren. Wer fängt an? Kuro.
Genau, da gibt es ja diesen neuen Charakter. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Heißt der Murphy? Ich meine, der heißt Murphy.
Nee, du meinst diese Wikinger-Braut?
Nee, ich meine diesen fliegenden Typen.
Ach so, diese. Ja. Mhm.
Ich weiß nicht, ich glaube, der heißt Murphy. Und der lässt sich halt nur mit dem Wii-Tablet-Controller spielen. Und greift tatsächlich nicht richtig ins Spielgeschehen ein. Also das ist nicht wie die anderen Charaktere, der läuft nicht durch die Gegend und haut Leuten aufs Maul. Stattdessen unterstützt er einen, indem er zum Beispiel Fallen entschärft oder Gegner, die angreifen, festhält. Es gab verschiedene Szenen, wo man irgendwie Wände oder Blöcke hochhalten musste, damit die anderen da drunter herlaufen
Ja,
können.
oder Seile durchschneiden oder solche Sachen.
Genau. Das
Aber
fand ich.
du musst dazu sagen, das ist quasi nur ein Feature, was dann erst im Multiplayer funktioniert oder im Koop, weil du musst ja mindestens einen haben, der durch den Level durchläuft.
Ja, das stimmt.
Ja. Also die steuern das nach wie vor mit dem Classic, nee, nicht nach wie vor, sondern jetzt dann in Zukunft mit dem Classic Gamepad Pro oder wie heißt dieses Ding jetzt?
EU Pro Controller, der eigentlich
Also der Xbox-Controller, genau.
ein
Und das sieht nach wie vor genauso aus wie Rayman Origins, nur mit noch mehr Details, noch mehr Ebenen. Es sieht noch ein bisschen plastischer aus, auch alles wieder mit dieser handgezeichneten Super-Duper-Engine.
Es ist
Und
halt nicht, also ich finde im Gegensatz zu Rayman Origins, das ja mehr so einen Comic-Look hatte, finde ich, ist das schon so mehr so, geht das so in Richtung Gemälde. Also jedenfalls, was so die Charaktere betrifft. Hatten so schöne Schattierungen und so ein Kram.
Ja,
Wobei.
die Lichtquellen haben auch wahnsinnig Einfluss jetzt bekommen und so. Also
Wobei
sieht
es.
einfach noch toller aus als Rayman
Ja,
Origins.
und es gab ja halt auch so ein paar Feinde, die so 3D gerendert waren. Das fand ich auch ganz nett.
Aber alles noch handgezeichnet auf jeden Fall.
Ja.
Genau, und also von daher kann man sich es genauso vorstellen. Die Level sind wieder ganz ähnlich. Man jumpt und runnt sich da so durch. Also Micha und ich würden jetzt da mit den Xbox-Controllern eben normal durchlaufen und du hättest jetzt das Wii U-Pad in der Hand. Und hättest dann diese Möglichkeit auf deinem Display, du schaust dann auch gar nicht auf den großen Monitor, sondern du hast das komplette Spielfeld auf dem Wii U-Tablet.
Genau, und dann kommen Gegner, die ich zum Beispiel festhalten kann, damit ihr die verkloppen könnt. Ich kann, wie gesagt, Fallen irgendwie zurückhalten. Es gab da mal ein späteres Level, das war relativ am Ende, wo ganz viele kleine schwarze Käfergegner, die haben einen dann verfolgt und ich musste dann mit dem Wii Tablet Controller beziehungsweise auf dem Bildschirm die ganzen Gegner immer zurückwischen, damit sie einen nicht kriegen.
Genau, oder auch diese Plattformen, die sich dann, das kennt man auch aus dem New Super Mario Bros. Wii, da gab es doch auch diese Plattformen, die auf den Motion Sensor reagieren, der Wiimote. Erinnert euch?
Ja, ja.
Die man so drehen konnte dann. Und sowas gab es dann auch, dass dann der Murphy eben das Wii-Tablet so drehen muss, dass dann der Gang entsprechend frei wird. Oder eben Plattformen nach oben oder Aufzüge nach oben fahren konnte.
Auch ganz nett waren, weil es gab einmal so eine Szene, wo mehrere Sprungpässe, also Sprungblöcke waren, beziehungsweise
So wie diese Kisten jagen beim
genau.
Origins.
Und dann waren im Hintergrund an der Wand so spezielle Embleme, Logos. Und ich konnte auf meinem Tablet-Controller sehen, welches von diesem Balk, auf dem man springen konnte, tatsächlich gefährlich waren. Da hatte ich auf meinem Tablet-Controller stattdessen Totenkopf, während alle anderen diesen Totenkopf nicht sehen konnten. Und ich muss dann sagen, okay, springt hier drauf, dann da drauf, lasst diesen Block aus und springt stattdessen dahin, weil sonst stirbt ihr.
Und sehr schön waren auch die Musiklevel.
Oh, die waren super.
Wunderschön komponierte Level mit Drums, die man ganz eindeutig gehört hat. Und der Wii U-Controller, Steuerspieler, also der Spieler mit dem Murphy, der das Tablet in der Hand hat, musste im richtigen Moment quasi eigentlich fast schon wie so ein Rhythmusspiel oder wie Guitar Hero im richtigen Moment auf die Augen drücken im Takt der Musik, um entsprechend die Plattformen frei zu machen, damit die anderen beiden Spieler da auch durchkommen. Und ist natürlich auch alles dann, je nachdem, wie gut dieser Tablet-Spieler dann die Drums getroffen hat, erhöhen sich dann die Punkte. Manche Drums lösen dann auch wie hießen diese Dinger, die man einsammeln musste? Ja. Einmal mit Profis hier.
Viecher, diese, oder meinst du die Münzen oder diese gefangenen Typen?
Egal, das Zeug, was man halt da einsammelt. Also das werden dann halt mehr, wenn man richtig im Takt drückt. Also sehr, sehr schöne Funktionen. Ich habe dann noch versucht, eine Trickfrage ihn zu stellen, ob es dann auch für die XCOM noch rauskommt. Er hat gesagt, ob das an der Xbox-Version dann, wie sie da die Drums-Level lösen wollen. Und dann hätte er sich fast verplappert. Aber jetzt exclusive for Wii U. Also er
Geil.
konnte da noch nichts sagen. Ich nehme mal an, dass es einfach zeitexklusiv wird und diese Levelabschnitte dann einfach halt ohne die Drums dann funktionieren. Klar, es wird jetzt nicht so
Oder
schwierig sein.
Buffy wird mit Kinect oder Smart Glass gesteuert.
Oh ja. Gut. Activision waren wir gerade. Jetzt waren wir gerade bei Ubisoft. Da ist doch dein Highlight noch, Far Cry 3.
Oh ja, Far Cry 3. Ganz ehrlich, ich habe es echt schon seit Januar dieses Jahres 4 oder 5 Mal gesehen. Und ich finde es jedes Mal irgendwie noch einen Tacken geiler. Also dieses Mal konnte man tatsächlich in einer halbstündigen Präsentation machen, was man wollte. Man war mit Jason irgendwie auf der Insel und hatte eine halbe Stunde Zeit, echt alles Mögliche zu machen. Man startet in so einem Dorf, das von den Rebellen irgendwie kontrolliert wird, von den guten Rebellen. Es gibt ja die guten Rebellen und die bösen Piraten, wo auch Vaas sein Unwesen treibt. Und in diesem Dorf, in diesem Anfangsdorf, kann man sich halt ausrüsten und all so ein Kram. Man kann Glücksspiel betreiben, um irgendwie Kohle dazu zu bekommen. Und was ich als erstes gemacht habe, es gab so einen Radio Tower, der blockiert irgendwie deine Karte, dann kannst du nicht sehen, welche Wege es gibt und all so ein Kram. Und dann bin ich erstmal hochgegangen und dann bin ich mit dem Gleiter durch die Gegend geflogen, mit dem Jeep durch die Gegend gefahren. Ich habe mehrere Außenpunkte von den Piraten übernommen. Das war sehr geil, weil du hast halt auch einen Pfeil und Bogen. Und ich habe beim ersten Stützpunkt bin ich tatsächlich mehr so schleichend vorangegangen. Man hat noch so eine Fotokamera und kann Gegner markieren, damit man weiß, wo die sind. Dann habe ich sie mit Pfeil und Bogen leise ausgeschaltet, mich angeschlichen und den letzten Typen relativ dreist mit einem Revolver in den Kopf geschossen. Aber es macht halt einfach unfassbar viel Spaß. Also diese ganze offene Spielumgebung, das Vorgehen, man kann halt Rambo-mäßig durch die Gegend rennen oder eher schleichen. Und das sieht unfassbar gut aus. Und man hat so
Habt ihr es am
viel zu.
PC gespielt, oder?
Ich glaube, das war schon PC. Also ich hatte einen 360-Controller in der Hand, aber wenn das so auf der 360 aussieht, dann weiß ich nicht, woher diese Hardware-Ressourcen kommen.
Also dann ist aber diese versprochene Freiheit wirklich auch im Spiel drin.
Ja, also der Typ meinte, dass das irgendwie nur ein Zwanzigstel der Karte war. Und ich fand das schon relativ groß. Und was ich sehr gut fand, war tatsächlich, dass sich das alles irgendwie total gut anfühlt. Auch wenn du mit dem Jeep unterwegs bist. Es gibt ja oft, wenn du eine offene Spielwelt hast und du kannst dich mit Fahrzeugen bewegen, die fühlen sich an wie so Seifenkisten. Die haben irgendwie gar kein Gewicht und steuern sich viel zu einfach wie Autoscooter. Und dieser Jeep, den ich gefahren bin, der hat sich tatsächlich wie ein Jeep angefühlt. Also der war nicht unfassbar schnell, relativ schwerwiegig. Man konnte mit der Handbremse so ein bisschen durch die Gegend driften. Das hat sich halt echt gut angefühlt.
Und diese Story-Sequenzen, das sind dann so Eckpfeiler, oder wie? Also man hat ja in den ganzen Trailern sieht man ja, dass das Spiel schon sehr abdriftet in diese psychedelische Ecke mit diesen Tagträumen und Drogenhalluzinationen und diesem sehr einprägsamen Bösewicht mit Irokesenschnitt.
War es genau.
Das heißt, man befindet sich die ganze Zeit auf dieser Insel, hat eine relative Freiheit, wie man die Mission angeht, und dann gibt es zwischendrin immer wieder
Naja, ich
diese
glaube,
Cutscenes, oder wie muss man sich das vorstellen?
wie in Far Cry 2, dass du einfach bestimmte Typen oder Kontaktpersonen hast, zu denen du hingehst und von denen die Mission holst und dazwischen einfach machen kann, was du willst. Es gibt halt tatsächlich eine ganze Menge zu tun. Du kannst so kleinere Missionen, so Nebenmissionen erledigen, du kannst nach Diamanten suchen. Es gibt halt kleinere Schauplätze, die du einfach erkunden kannst. Und du kannst nach Relikten tauchen. Ich habe Wettrennen gemacht. Es ist echt schon eine ganze Menge. Es gibt auch so ein schwarzes Brett, wo du halt jägermäßig durch die Gegend läufst.
In der Devil Jobbörse.
Ja, dann hat sich zum Beispiel ein Typ, den ich umlegen musste, aber nur per Takedown und Messer. Das heißt, ich durfte ihn nicht erschießen. Und dann muss ich auch erstmal herausfinden, welcher von diesen Leuten, die in dieser Umgebung waren, wo ich hin musste, dieser Typ war. Und dann haben die mich entdeckt und ich bin erstmal geflohen. Dann habe ich gesehen, wie einer dieser Rebellen, also sozusagen Kollege, auf einmal in dieses Gebiet gerannt kam und mir geholfen hat. Es war aber nicht so gut, weil er natürlich auch auf die Zielperson schießt, weswegen ich dann halt vorpreschen musste, um die Zielperson besser zu legen.
Na gut, kommt ja bald raus, zum Glück.
Endlich. Let's go.
Micha, wie hat dir denn Resident Evil 6 gefallen?
Puh, schwieriges Thema. Denn, also auf der einen Seite ist die Präsentation absolut umwerfend und bombastisch. Kann man nicht anders sagen. Also man hat den Eindruck, dass Capcom dort wirklich alle Ressourcen reingepackt hat. Das hat total umwerfende Grafik, es hat einen umwerfenden Sound, es hat also die man in den Abschnitten, die man gesehen hat während der Präsentation, hat man sehr viel Abwechslung drin gehabt und so. Und ich glaube, dass Resident Evil 6 auf jeden Fall ein ziemlich gutes, spaßiges Actionspiel auf jeden Fall wird. Also es sah sehr knallig aus, sehr abwechslungsreich. Es gibt auch wieder einen Koop-Modus wie im fünften Teil und so. Auf der anderen Seite hat das mit Horror, also mit Grusel und so, eigentlich
Ja.
nicht mehr viel zu tun.
Nee, aber seit Resi 4 ist die Linie eigentlich schon klein, die es geht, und es halt, sind halt gute horrorthematische Actionspiele, oder?
Wobei es ja genau aus diesem Grund drei Kampagnen geben soll. um halt jedes Lager zu befriedigen. Es gibt einmal die Kampagne mit Chris Redfield, das halt diesen typischen Resident Evil 5 Action-Einschlag haben wird. Dann soll es ja die Kampagne mit Leon S. Kennedy geben, die halt eher so traditionell und ein bisschen mehr auf Grusel setzt. Und dann ist ja noch der ganz neue Charakter Jake Müller, der, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe, was ihn.
Und dann gibt es auch noch einen vierten, der freigeschaltet wird, wenn
Ja,
man
das
alle
ist
drei gespielt hat.
mit dieser coolen, hübschen Ada Wong, dieser hübschen Frau. Oh, Ada. Oh.
Aber es sah schon sehr bombastisch aus. Also ich freue mich irgendwie trotzdem drauf. Das, was sie gezeigt haben, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und will ich auf jeden Fall spielen. Ich mochte ja auch Resident Evil 5, weil ich bin jetzt kein eingefleischter Resident Evil Fan. Von daher, ich mag die Serie seit dem vierten Teil erst so richtig. Und ich fand den fünften hat mit den alten Spielen natürlich nichts mehr zu tun, aber war trotzdem ein gutes Koop-Spiel
Es war halt
und
ein
ein
bisschen.
schönes Action-Adventure. Und der sechste, der sah sehr, ja, freue ich mich drauf.
Ja, ich auch. Also ich glaube, wie gesagt, also dass es nicht gruselig ist so sehr, heißt dann nicht, dass es nicht Spaß macht. Und also das, was ich da, also mir hat sehr gut gefallen, jetzt so auch so rein vom Inhaltlichen her, dass die Umgebungen sehr detailliert waren. Also es gibt so einen Abschnitt, wo man irgendwie auf einem verlassenem Fest unterwegs ist, wo wirklich noch so Beleuchtung aufgehangen ist und da standen irgendwie Tische rum mit den ganzen Getränken und so. Und das war sehr liebevoll gemacht. Also du hast schon gemerkt, dass die Designer sich sehr viel Mühe gegeben haben, eine Welt zu erschaffen, in die man auch eintauchen kann. Und das ist schon spürbar. Also einzige Sache, die ich wirklich extrem übertrieben fand, ist, du hast, also es gibt da irgendwie einen Abschnitt, wo du mit dem Chris, ist es Chris? Nee, ist es der Leon, wo du mit Leon unterwegs bist und der macht immer so Slam-Dunks, so Wrestling-Moves mit den Zombies. Es ist echt so Szenen, wo er die Viecher beim Kopf packt und dann die so mit dem Kopf auf den Boden schmettert. Und das sieht zwar super cheesy, lustig aus, oder es nimmt halt den ganzen irgendwie diesen Horrorstachel. Deswegen meine ich, das hat, also horrormäßig ist es halt fast gar nicht. Die hätten eigentlich auch das Ganze bei Tag spielen lassen können. Das hätte jetzt keinen Unterschied gemacht. Aber es sieht nach Spaß aus. Also ich glaube, wenn man es mit Freunden spielt, so wie dem fünften, das war ja beim fünften auch so, dann merkt man, wie gut das dann auch auf den Koop dann durchdesignt ist. Da bin ich echt gespannt, ob sie es so, auch so hinkriegen, weil beim fünften, muss ich sagen, hat mir das ganz gut gefallen
Und
mit
man
dem
kann
Koop.
laufen und zielen gleichzeitig.
Ja, das wollte ich auch
Fantastisch.
gerade sagen. Endlich! Ich
Das
finde,
fand ich ja bei dem 3DS-Teil schon sehr befreiend.
aber Capcom war da ein wenig überambitioniert. Also du kannst jetzt nicht nur laufen und zielen gleichzeitig, du kannst dich auch auf den Boden schmeißen, dich drehen, rollen, Leute irgendwie mit Wrestling-Moves, mit DDTs und Suplex durch die Gegend werfen. Ich dachte, also mir hätte es gereicht, wenn man einfach nur irgendwie zielen und laufen könnte, aber
Und
nein.
was ich wahnsinnig beeindruckend fand, das hat mir eigentlich am besten gefallen an der Präsentation, ein wahnsinnig schickes UI. Also die
Ja.
Benutzerführung, jeder von den drei Kampagnen, jeder Charakter hat sein eigenes Menü und die waren alle, also die zwei, die wir gesehen haben, waren beide sehr, sehr schick. So
Die
diese ganze Inventarverwaltung und hat einen sehr futuristischen Look und hat thematisch sehr gut zu den Charakteren auch gepasst und man hat sich auch schnell zurechtgefunden. Haben sie schön gemacht.
Stück weit so in die Spielwelt
Genau,
eingescannt. Keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen
ja.
soll.
Ja, beim Leon war es irgendwie so sein Handy quasi, so sein iPhone 7 mit durchsichtigem Display. Und bei diesem anderen, bei diesem Militärtypen, wie heißt der?
Jake Müller, meinst
Ja.
du? Nee, ich glaube, das
Ich
war der
glaube, es war der
Chris,
Chris,
ne?
gell?
Ja,
Bei
Chris.
dem war das dann so eher so militärisch, irgendwie auch mit seiner Waffenanzeige und so miteinander verwoben.
Ja, wo du das jetzt so sagst, eine Sache, die mich irritiert hat tatsächlich ist, also die Entwickler meinten ja vorher, ja, wir werden uns so ein bisschen was bei Call of Duty abgucken und haben mich gefragt, was meinen die damit? Als ich diesen Abschnitt mit Chris gesehen habe, der spielt das Street irgendwo in Europa und hat so einen starken Kriegseinschlag und auch wirklich so diese Farbgebung, die man so eigentlich eher so aus Kriegsspielen kennt, alles so grau und alles irgendwie, ne, so ein bisschen depressiv und kacke. Und ich hab mich dann gefragt, ist das dieser Call of Duty-Einschlag, den Sie meinen? Weil es sah auf den ersten Blick. Also ich saß mit meinen Koalitionsanfrage-Kollegen dann in dieser Präsentation und wir haben uns so ein bisschen unterhalten, weil zwei von uns waren dann vorher beim Capcom-Stand und dann meinten die, ja, wir haben da auch Resident Evil gespielt und da war so ein anderes Spiel, das so irgendwie wie so ein Third-Person-Kriegs-Shooter aussah. Wir wussten jetzt nicht so. Und dann Und dann ist denen wirklich, ist wie die Schuppen von den Augen gefallen, als sie dann gesehen haben, das war eigentlich Resident Evil. Es sah halt wirklich aus wie ein komplett anderes Spiel, was natürlich gut ist wegen für die Abwechslung, aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch ein Zugeständnis an das Zielpublikum, weil man ja sich so ein bisschen an Call of Duty anbiedern möchte. Ja,
aber es ist tatsächlich nicht der Call of Duty-Einschlag gewesen. Der Call of Duty-Einschlag ist die Szene mit Jake Müller auf dem verschneiten Gipfel, wo du mit diesen Schneebikes fliehen musst von der Lawine.
Okay, die haben wir nicht gesehen.
Okay. Ja.
Aber die Soldaten-Zombies waren dann irgendwie auch so eine, haben schon eher an moderne Action-Spiele erinnert als an Resi. Also
ja,
die waren ja nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Die haben konnten auch irgendwie zurückschießen, deshalb habe ich sehr.
Ja, das war komisch, aber die waren auch viel, also da muss man dann aber sagen, es ist total komisch, aber auch wieder so geil gemacht. Also die, die hatten so ein Schild und das wächst aber erstmal so aus ihnen heraus, so ganz mutationsmäßig. Das erinnert mich so ein bisschen an Prototype. Und dann ist man, da ist wieder dieses Resident Evil mit drin. Also zwar erinnert sich das an einigen Stellen an andere Spiele, aber trotzdem behalten sie da noch irgendwie so ein Quäntchen Zeug, dieses T-Virus-Mutationszeug dann irgendwie noch mit bei. Das ist also schwierig. Also ich glaube, Fans werden sich schon ein bisschen aufregen, wenn sie das spielen.
Also ich bin ja echt mal gespannt, wie sie irgendwie so die ganzen Story-Stränge irgendwie wieder zusammenführen wollen. Ich fand, dass jetzt irgendwie mit den letzten Teilen ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist. Ich bin echt mal gespannt. So, von diesem Umbrella-Konzern, der in Raccoon City irgendwie ein Virus losgelassen hat, bis zu jetzt europäischer Präsidententochterentführung.
Ja, also der Lars, der die Präsentation gemacht hat, hat irgendwie gesagt, die Kampagnen drehen sich auch so ein bisschen drum, dass die Charaktere jetzt zum ersten Mal merken, dass es ja eine globale Bedrohung ist. Das ist irgendwie so der Aufhänger.
Ich bin mal gespannt.
Ja. Gut, ich habe jetzt keine Überleitung zu Need for Speed. Außer, nee. Aber war für mich wohl das heiß erwartete Spiel, was ich anspielen wollte, weil ich großer, großer Burnout Paradise-Fan bin.
Ja, hast ja genau deinen Nachfolger gefunden.
Genau, und Need for Speed Most Wanted ist jetzt auch wieder von Criterion. Nach dem Hurt Pursuit haben sie ja kurz Pause gemacht. Need for Speed The Run war ja dann von den Blackbox Studios und jetzt, oder Studios, ja, Blackbox, wie auch immer. Ging ja in eine ganz andere Richtung und jetzt Need for Speed Most Wanted ist einfach astrein Burnout Paradise 2. Also durch und durch. Einfach im Need for Speed-Universum, sprich mit Originallizenzen der Autos, aber alles andere ist komplett einfach Burnout und das ist gut.
Ja, sieht gut aus, dank Frostbite Engine.
Ist das auch Frostbite?
Frostbite, ja. Ich mag auch einfach die Tatsache, dass Singleplayer, Multiplayer einfach so
nahtlos
ineinander übergeht, dass du halt, wenn du Bock hast, das konntest du ja in Burnout Paradise auch schon irgendwie, dann sagst du, ja, ich will jetzt mal online zocken, was gibt's denn hier so, dann suchst du dir irgendwie ein Rennen aus, musst dann erst zum Startpunkt fahren, dann geht's von da aus, von dem Startpunkt, direkt los zum Zielpunkt und es ist halt, es gibt einfach keine Pausen mehr, es gibt keine Spielpausen mehr, das finde ich gut.
Ja, also Need for Speed Most Wanted greift eben wieder diese Open World Stadt, ja, Open World ist jetzt übertrieben, aber diese Open Stadt auf. Du kannst in dieser Stadt alles machen und alles ist, wie du es gerade gesagt hast, miteinander verwoben. Wenn du während einer Multiplayer-Rennspiel-Session, also wenn du irgendwie ein Rennen ausgewählt hast und du bist mittendrin und du jumpst durch ein Plakat, was du in den Singleplayer-Missionen irgendwie sammelst, zählt es trotzdem da dazu und umgekehrt. Also du kannst alles gleichzeitig auch machen. Wenn du irgendwie eine Strecke lang fährst und da ist ein Blitzer aufgestellt, der die schnellste Zeit misst und du erwischst diese Zeit, auch während du vielleicht gerade eine Koop-Mission machst, zählt es trotzdem da dazu, greift alles ineinander über und alles, was du machst, sammelt dir dann diese Speedpoints. Auch ein schönes übergreifendes Feature, diese Autolog-Geschichte ist jetzt Cross-Plattform sozusagen, also egal auf welcher Konsole du Need for Speed Most Wanted spielst, sei es auf dem iOS, sei es die Vita-Version, sei es auf der PS3 oder auf der Xbox oder von mir aus auch am PC, sammelt dir diese Points in einen Account. Also das heißt, du kannst dir auch gegen deine PS3-Freunde quasi deinen Punktestand messen. Was sehr schön ist, was nicht der Fall sein wird, du wirst nicht deinen Spielstand mit der Vita-Version zum Beispiel jetzt und der Xbox abgleichen können. Sowas ist dann doch noch ein Schritt zu weit, aber es greift alles ineinander über und was haben sie noch gesagt? Die, so dieses Entwicklergerede, wir revolutionieren das Rennspiel-Genre. Du musst dir keine Autos freischalten.
Ja, das fand ich auch ziemlich cool. Also, was heißt cool? Ich habe eine große Frage, denn es gibt mehrere Autos und die sind überall versteckt. Und wenn du sie findest, darfst du einsteigen und damit weiterfahren.
Genau. Und es wird nicht eingeschränkt.
Was ist, wenn du irgendwie quer durch die ganze Stadt gefahren bist, aber du willst jetzt wieder mit dem anderen Auto fahren?
Tja, da wird es bestimmte Garagen oder irgendwas geben. Also was bei Need for Speed, Quatsch, bei Burnout Paradise eher ein großer Kritikpunkt war, du bist an so eine Ampel gefahren und da gab es dann zum Beispiel jetzt ein Rennen durch die halbe Stadt und du bist dann am Ende dieser Strecke angekommen, bist wirklich kilometerweit gefahren, bist vielleicht nur Vierter geworden, würdest das Rennen gern nochmal probieren, musstest aber wieder komplett zu dieser Ampel zurück. Das haben sie dann ja irgendwann mal, glaube ich, durch einen Patch geändert, dass du auch aus dem Menü heraus auswählen kannst, welche Rennen du starten willst. Aber das ging damals nicht. Das war wahnsinnig nervig. Und ich denke, dass sie solche Sachen einfach, also die haben es gezeigt, dass du jetzt jederzeit solche Sachen auch direkt anwählen können wirst. Was auch cool ist, du kannst, während du fährst, kannst du quasi mit dem Digipad das Menü aufklappen. Ja? Und er hat dann gesagt, das ist so ein bisschen wie Text and Drive, also wie Twittern und SMS schreiben beim Autofahren. Kann natürlich sein, dass du dann einen Unfall baust, aber du musst nicht irgendwie das Spiel anhalten. Das heißt, du kannst, während du durch die Stadt cruist, dir auch schon mal aussuchen, welche nächsten Missionsziele du selektierst und so weiter. Also wird alles sehr gestreamlined und vereinfacht. Und von daher glaube ich, dass Autos, die du eingesammelt hast, die du irgendwie schon mal gefahren bist, da wird es bestimmt irgendeine große Garage geben, wo du diese Autos wieder selektieren kannst. Aber bestimmt habe ich auch
Zumal,
nicht gefragt.
und das finde ich auch ganz gut, man braucht ja, also ich brauche, egal was für ein Spiel, ich brauche irgendwie immer noch ein Stück weit ein Ziel. Und ich finde ganz gut, dass man nicht jedes Auto finden kann. Diese ganz heißen Most Wanted Autos werden ja freigeschaltet irgendwann durch Ränge, glaube ich. Und das finde ich dann ganz geil, dass man halt tatsächlich doch noch irgendwie hat, so irgendwie so ein Spielziel, so, okay, ich will jetzt aber noch dieses super Schlittenauto irgendwie noch
Ja,
freischalten.
ich schätze mal, das ist so wie bei Paradise auch, dass du dann eben diesen Autos begegnest und kannst sie dann zum Rennen herausfordern oder sowas. Wir haben uns
Wie dem
dann,
auch sei.
nachdem sie da so ein kurze Präsi gezeigt haben, haben sie uns quasi zu einer Multiplayer-Session zusammen connected, also irgendwie acht PCs oder acht Konsolen gleichzeitig und hatten dann so eine Serie von Events getriggert. Also das eine war eben ein reines Rennen und auch zwischen den Rennen und das andere war ein Zeitfahren und zwischen Zeitfahren und Rennen gab es dann eben noch so eine Untermission, dass du noch extra Punkte bekommen hast, wenn du als Erster am neuen Startpunkt bist. Ja? Also alle kriegen dann auf dem GPS so ein Signal, fahr dahin, du kannst trotzdem auch Punkte sammeln, wenn du während alle dahin fahren noch den Kollegen irgendwie von der Brücke schubst und auch dann geht es nahtlos über in eine Koop-Mission, die dann zum Beispiel hieß, schafft 20.000 Kilometer, Quatsch, 200 Kilometer an Sprungdistanz gemeinsam innerhalb von 3 Minuten oder sowas. Ne? Das heißt also, alle haben Schwung geholt und sind über diese Brücke geschanzt und die Airtime, die Entfernung wurde quasi zusammen addiert und wir haben es gerade in der letzten Sekunde noch geschafft. Trotzdem kannst du aber zwischendrin eben diesen Wettkampf spüren, ja? Dass du kriegst mehr Punkte, wenn du am meisten zum Team beigetragen hast. Und danach ging es sofort wieder weiter mit einem Wettrennen. Also das war ein unglaublicher Spaß. Da
Es ist
freue
halt
ich mich
so,
sehr drauf.
es ist halt nicht mehr so unfassbar seriös und bitterböse ernst, sondern es ist einfach dieser arcadige, unkomplizierte Fahrspaß. Das ist genau das, worauf ich im Moment Bock habe.
Ja, aber auch diese Verbindung eben so, alles in einem Guss. Ja? Du fährst durch die Stadt, du startest hier ein bisschen was, dann sammelst du dort noch ein Schild ein, dann hast du da einen Wettkampf, dann startest du dort eine Koop-Mission und nicht so dieses biedere Einrennen nach dem anderen, Karriereleiter hocharbeiten, neue Autos freischalten, dass sie einfach komplett mit dieser klassischen Formel brechen, was Burnout Paradise ja schon gut angekündigt hat, aber noch nicht so perfektioniert hatte. Das wirkte hier wirklich wahnsinnig rund und wahnsinnig ausgegoren. Freue ich mich sehr drauf.
Ja,
Ja,
es
ich
ist ja
bin auch.
wirklich eine echt schöne Spielwiese, ne, finde ich. Und es ist halt auch, also was mir da so als im Gegensatz zu diesem Spiel noch einfallen würde, ist, dass halt zum Beispiel genau der Kontrast zu Test Drive Unlimited zum Beispiel ist. Ihr sagt ja, dass es irgendwie locker flockig ist. Bei Test Drive war es ja immer so ein bisschen, wir müssen hier, da ist es ja wirklich so, dass man die Karriereleiter hochgeht und sich ein Haus baut und so ein Scheiß und Klamotten und ne, Schickimicki. Und Burnout pfeift auf das alles. Es hat einen total geilen Edellook. Es hat wirklich so eine Präsentation, die sehr Need for Speed-like ist, so sehr, so ja, schick inszeniert. Es hat so, die Autos sehen total super aus und es hat, wie soll man das sagen, es glänzt sehr viel.
Ja, die Straße auch, wenn es leicht regnet und so, ja.
Es gibt den ganzen so, es ist sehr Need for Speed typisch, es ist so auch sehr weit ein bisschen inspiriert von einer Werbeästhetik, denke ich, aber auf eine gute Art und es passt gut in dieses
Trotzdem hat Criterion es irgendwie geschafft, diese Burnout-Leichtigkeit da so reinzubringen. Das ist eigentlich eine ganz coole Mischung.
Also viele sagen ja so, ah, was ist denn jetzt Burnout und ist doch kein Need for Speed mehr und es ist auch kein richtiges Burnout mehr. Also ich finde, dass es beiden Serien wahnsinnig gut getan hat, diese Hochzeit.
Ja.
Also einerseits Need for Speed hat diese frische Energie gebraucht, die Burnout hatte. Und Burnout tut dagegen diese offizielle Lizenz und diese teuren Autos und diese, wie du gesagt hast, Werbekatalog, Optik auch wahnsinnig gut. Es wirkt deutlich hochwertiger seitdem.
Wer meckert, dass es irgendwie nicht mehr Need for Speed ist, der soll halt ein Jahr warten, dann kriege ich halt von Black Ops wieder so einen grandiosen Actionfilm.
Von Black Box.
Genau. Also ich muss auch gleich fragen, ist das wichtig? Ist doch scheißegal, ob es jetzt irgendwie was da draufsteht, weil das Spiel selber ist ja das Produkt. Insofern, und toll, dass die Need for Speed-Reihe sich mit jedem Teil halt auch irgendwie was Neues überlegt irgendwo. Ich finde, es ist halt jetzt nicht wieder so ein Underground-Ding und es ist auch nicht sie haben auch nicht das moderne Outrun-Prinzip das von The Run übernommen, sondern einfach wieder was anderes gemacht irgendwie. Auch mal so ein älteres Thema aufgegriffen und dann einfach modernisiert und das finde ich ganz cool an der Reihe.
Und ich finde super, dass EA dann einfach auch sagt, hier, Criterion, ihr habt es so gut gemacht mit Burnout, macht es doch im Need for Speed-Universum, anstatt jetzt irgendwie halbgar versuchen, diese Burnout Paradise-Geschichte nachzubauen.
Und in 2 Jahren widmen sie sich dann der Underground-Serie und machen da wieder was ganz Spektakuläres draus.
Genau, aber vorher Need for Speed. Kommt es dieses Jahr noch? Ja, oder?
Ja.
Sehr gut. Das kommt im November, glaube ich.
Haben. Will.
Ja.
Ja. Also ich habe eigentlich alle meine Top-Titel, die mich begeistert haben, auf die ich mich freue, erwähnt, wenn ihr noch was
habt. Nee, da hast du aber jetzt gelogen.
Ja?
Ja.
Da gibt es doch so von Bethesda noch so ein Spiel.
Ja, okay. Da war ich ein bisschen stinkig, weil ich es nur auf dem Showfloor anspielen durfte und es war total ungemütlich. Aber hier, schieß los, Dishonored.
Ich jetzt was? Oder so? Ja. Okay, Dishonored, ja. Keine Ahnung. Ich habe es auf D3 auch schon gespielt und am Anfang, bevor ich es gespielt habe, fand ich es total doof. Ich dachte mir jetzt so Maskentyp, was ist das denn jetzt? Und kann sich irgendwie in so einen Fisch hineinversetzen? Ich meine,
Fisch?
Ja, du kannst ja in so andere Tiere und so ein Kram.
Ah, okay.
Kannst ja kontrollieren und so. Und ich so, was zum Geier, ich will jetzt irgendwie ein ernsthaftes, düsteres Spiel und ich will jetzt nicht mit einem Fisch durch den Teich schwimmen. Dann habe ich es irgendwie mal selbst gespielt und das ist halt total cool. Also dieser Schleichansatz und diese offenen Schauplätze mit den Missionen, das hat mir echt eine Menge Spaß gemacht.
Ja, also der Ansatz ist ja wirklich auch großartig, dass du ein Missionsziel kriegst und die Mission bricht nicht sofort ab, wenn du dich irgendwie anders entscheidest oder eine andere Lösung findest, sondern dir das Spiel wirklich die Möglichkeit auch lässt, du musst die gar nicht töten, auch wenn der Auftrag ist, erledige diese Person XY, kannst du dir halt auch überlegen, was könnte ich denn sonst noch machen, um dieses Missionsziel zu erreichen. War sehr vielversprechend. Fühlte sich aber in dem Moment, wo ich es angespielt habe, auch sehr fummelig an. Also es war jetzt definitiv kein Spiel, was man auf dem Showfloor in 10 Minuten irgendwie so erfassen kann, dass man sagt, geil, will ich haben. Ich weiß, dass ich es haben will und weil ich dieses Geschleiche und diese Offenheit der Welt irgendwie spielen will. Aber es ist schon was, wo man sich mit Ruhe hinsetzen muss und auch ein bisschen tüfteln mag.
Also man merkt halt einfach, dass da Leute am Werk waren, die auch Deus Ex produziert haben. So. Und die Mission, die man ja spielen konnte, jedenfalls im Pressebereich, da waren wir irgendwie auf dem Maskenball unterwegs und das passt ja ganz gut, weil der Hauptcharakter trägt ja auch immer eine Maske, die Maske des Zorns. Und das Ziel war irgendwie, eine von 3 Schwestern zu kidnappen oder auszuschalten. Und du musstest halt am Anfang Informationen suchen, die waren halt auch alle auf dem Maskenball.
Genau, weil du wusstest nicht, welche von den 3 das ist.
Genau, und das ist ja, die Räume, beziehungsweise mit Informationen haben ja bei jedem Neustart, haben sich ja gewechselt. Und dann kommt irgendwann so ein Typ, das hat mir auf jeden Fall mein Kollege Michi erzählt, weil der war da ganz heiß drauf und hat es auch gespielt, der sagt, ja, schalte sie nicht aus, bring sie zu mir, ich werde mich um sie kümmern. Und das hat dann Michi auch tatsächlich gemacht und dann, die war halt irgendwie K.O. und der so, ah, endlich bist du bei mir und ich werde dich schon irgendwie dazu bringen, mich zu lieben, und ist dann mit der abgehauen.
Oh Gott.
Also es hat schon so, auch so ein Stück weit so creepige, zwielichtige Momente, wo du dann denkst so, hey, ich habe eigentlich jetzt alles viel besser gemacht, weil der wollte sie ja und wird sich um sie kümmern, und dann zischt er ab und sagt nur noch so, hey,
Und im Gegensatz bestraft dich das Spiel aber auch nicht. Es sagt dir, eine von den dreien soll umgelegt werden. Du musst aber rausfinden, welche das ist. Wenn du aber da keinen Bock drauf hast, darfst du alle drei auch umlegen. Und das Spiel bestraft dich nicht. Also die Mission ist nicht automatisch vorbei, wenn du einfach sagst, pff, mir doch egal, ich will keine Informationen suchen. Mein Ziel ist auch erledigt, wenn alle drei tot sind. Ja, also so diese Bandbreite wirst du haben und sieht noch dazu ja sehr, sehr schön aus.
Also jetzt so weg von diesem durchgeskripteten Action-Bust, mehr zu dieser erlebe deine eigene Geschichte beziehungsweise Verlauf der Geschichte oder beziehungsweise eine Mission. Das finde ich halt echt immer, wenn du halt irgendwann am nächsten Tag zur Arbeit gehen kannst und erzählen kannst, ey, ich hatte diese Mission gespielt und da ist das und das passiert. Dann sagt ein anderer, ey, ich hatte ganz andere Momente und mir ist was ganz anderes passiert. Das finde ich halt immer am spannendsten eigentlich.
Micha, hast du es auch gespielt?
Nö.
Nö. Aber willst du auch nicht spielen?
Na, also ich bin, ich finde das Art-Design sehr schön, so was war diese düstere Stadt und so, und der Steampunk-Stil, der gefällt mir auch sehr, ich bin aber etwas skeptisch, weil das ist von den Arcane Studios und die Arcane Studios haben das in meinen Augen total schreckliche Dark Messiah gemacht, dieses Might and Magic Ego-Shooter-Ding, das fand ich schon in der PC-Version und auch in der 360-Fassung einfach nur zum Kotzen. Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch. Ich hoffe, dass es gut wird, weil, wie gesagt, das sieht alles sehr schön aus. Aber wenn ich schon höre, dass es so fummelig ist, habe ich irgendwie wenig Hoffnung. Ich glaube, das wird... also ich habe nicht so ein gutes Gefühl dabei, ehrlich gesagt. Also es ist ja auch nicht mehr so weit, bis es rauskommt. Es soll ja noch dieses Jahr erscheinen. Und da muss ich noch ein bisschen was tun. Und ich finde, erinnert mich auch ein bisschen zu sehr, obwohl es halt deutlich düster ist, auch so ein bisschen an Bioshock und so, an Bioshock Infinite auch ein Stück weit, so von der Art, wie die Welt präsentiert wird. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sie da einfach versuchen, in die ähnliche Kerbe zu schlagen, ohne auch aber so dieselbe visionäre Kraft zu haben. Versteht ihr? Also ich bin da ein bisschen skeptisch.
Oder? Ich nicht.
Ich hoffe, das wird gut. Also es wäre natürlich schön. Aber ich hätte noch was anderes. Mhm. Und zwar, was ich ganz interessant fand, da gab es jetzt leider nur einen Trailer zu sehen, ein Gameplay-Trailer, war Remember Me.
Ja, natürlich.
Das ist auch von Capcom ein Spiel, das jetzt auf der Gamescom, soweit ich weiß, erst angekündigt worden ist. Das war eine ziemliche Überraschung.
Mhm. Die einzige somit eigentlich.
Ja, und das ist so wie es aussah, ein Stealth-Action-Adventure. Da spielt so eine junge Dame, die keine Erinnerung hat, aber das spielt in so einer Zukunft, wo man technologisch so weit ist, dass man Erinnerungen verändern kann. Das ist irgendwie alles so vernetzt und es gibt ein Erinnerungsnetzwerk und so ein Scheiß. Und
wird dann alles von einem Unternehmen, alles gespeichert und so.
Mhm. Das ist so ganz abgefahren. Also ein bisschen wie Watch Dogs, nur so etwas krasser gedacht. So ein bisschen geht in so eine ähnliche Richtung. Und du hast, und diese erste Mission bestand darin, dass du jemanden eliminieren musst, aber das machst du nicht wie in so Assassinen-Spielen üblich, dass du den Mord selbst begehst, sondern du veränderst die Erinnerung so weit, dass die Person sich selbst umbringt.
Ja, wobei das jetzt wahrscheinlich nicht immer das Ziel sein wird, aber in dem Moment ist es eben gelungen.
In dieser Mission war das so. Und das war ganz interessant. Also du musst dich anschleichen, wie man es kennt. Ne? So, es hatte so gleich einen Assassin's Creed-Touch, wie man Wachen ausweicht und so. Mhm. Und
auch ein bisschen von, sie sah aus wie die, sag's mir auch, mit diesen roten Schienen überall.
Ja. Jetzt liegt es mir auch auf der Zunge, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, und dann ist da dieser Büroraum und sie linst da rein und konzentriert sich auf ihn mit technologischem Zeug. Und dann geht das, dann gibt es eine Sequenz, die etwas an Assassin's Creed oder Inception erinnert. Das geht dann so in die Erinnerung rein. Und du musst diese so verändern, dass er glaubt, dass er seine Geliebte erschossen hat. Also im Prinzip gibt es einen Streit zwischen den beiden und sie verlässt ihn und in Wirklichkeit ist es so, dass das nichts passiert ist, aber du veränderst das so, dass dass sie irgendwie sich ein Schuss aus einer Pistole löst und sie erschossen wird. Und wenn dir das gelingt, dann switcht plötzlich seine Erinnerung um, sein Verstand verändert sich und er sagt, nein, es war nicht meine Schuld, greift zu Waffen und erschießt sich und das ist im Grunde genommen so, wie du die Mission löst.
Genau, und es wird kein Indiz auf dich zeigen. Weil er sich einfach selber umgebracht hat.
Weil es halt aussieht wie ein Unfall oder wie ein Suizid.
Der war sehr cool. Capcom-Pressekonferenz ein bisschen ausführlicher gezeigt. Ganz am Anfang, was auch relativ unglücklich war, gab es eine Szene, wo sie irgendwie vor dem Helikopter fliehen musste mit irgend so einem Typen, irgend so einem Polizeitypen, der sie verfolgt hat. Und das wirkte alles sehr generisch, 0815, Third-Person-Action-Prügelkram, was man halt schon x Millionen Mal gesehen hat. Dazu grafisch nicht ganz geil. Und dann gab es halt diesen zweiten Ausschnitt, den ihr gerade schon angesprochen habt, mit dieser auch, wie mir es schien, relativ offenen Spielwelt, was ich wieder deutlich cooler fand. Es lief zwar nicht ansatzweise flüssig, es hat die ganze Zeit geruckelt. Aber dann hat es mir ein bisschen mehr gefallen. Vor allem diese Szene, die du gerade angesprochen hast. Das war ja, man konnte diese Erinnerung von den Typen nicht selber spielen. Man war nicht dieser Typ
Genau.
und konnte sich frei bewegen. Das war eher eine Szene, die immer und immer wieder abspielte in Dauerschleife. Und man konnte mit bestimmten Objekten interagieren. Fast so wie im kultigen Browserspiel damals, Murphy's Law, was, glaube ich, keiner kennt.
Nee, aber es erinnert ja an dieses DS-Spiel.
Ja, genau.
Ghost Trick.
Ghost Trick, genau.
Das heißt, du hast zum Beispiel die Möglichkeit, du kannst dann so springen von Objekt zu Objekt und da lag also die Pistole liegt auf dem Tisch und da steht irgendwie eine Bierflasche und du konntest dann eben so Sachen aktivieren oder auslösen an diesen Objekten selber. Du konntest Fernbedienung drücken, dann ging der Fernseher an und aus und dann eben diese Flasche du siehst die Sequenz und er wirft diese Flasche nach der Frau, trifft sie nicht und sie geht raus. Und damit war der Streit zu Ende. Und das heißt, wenn du an die Flasche quasi als Geist in der Erinnerung stößt, kullert die Flasche runter, sodass er sie nicht werfen kann. Er rutscht auf der Flasche aus, und landet dann neben der Pistole und nimmt sie dann,
Ja,
weil
sie
er
lacht
eben nicht die
immer
Flasche einfach hat. Also so mehr haben sie auch noch nicht gezeigt, wie es spielerisch sein wird, aber oder wie
Also,
viel das einnehmen wird, aber du kannst quasi in diesen Erinnerungen nur Objekte manipulieren.
ja, also die Flasche fällt auf den Boden und der fällt drauf aus und sie lacht ihn aus und sagt: Ah, wie doof bist du denn? Er will würgen, greift zu der Waffe und die so: Ah, du ziehst jetzt auf mich. Und dann siehst du, dass die Waffe nicht entsichert ist und er drückt ab und sie sagt so: Haha, wie doof bist du denn? Du kannst ja nicht mal deine Waffe entsichern und rennt weg. Und es hat sich halt
Dann musst du
so.
wieder zurückspulen und die Waffe noch entsichern,
Muss
genau.
die Waffe entsichern und ich bin echt gespannt, wie sich das im späteren Spielverlauf entwickeln wird, was das für eine Komplexität annimmt. Ist das immer nur drei Objekte, du drückst drauf und dann war es das schon oder gibt es da noch einen etwas rätselhafteren Einschlag, wo du vielleicht bestimmte Dinge zur bestimmten Zeit aktivieren musst und so ein Kram.
Aber es hatte eine sehr coole, eben Assassin's Creed Future Optik, dass dann so in diesen Erinnerungssequenzen immer, wenn er dann irgendwie noch was erzählt hat, auf einmal sind diese Sachen dann wieder aufgeflackert, weil die ja in seinem Kopf drin ist, die ganze Erinnerung noch nicht so kennt. Und wenn er dann irgendwas erzählt von irgendeinem Spiegel, dann tauchte dieser Spiegel auf und man sieht aber gar nicht so die ganze Umgebung. Also es war alles so ein bisschen wie so in so einer Wolkenumgebung. Dieser ganze Artstyle, der war schon sehr cool.
Das war
Ja.
tatsächlich cool gemacht. Also ich hoffe mir auch, dass das mehr so ist wie in dieser zweiten Spielszene und nicht einfach nur ab und zu sich so die Spielwelt öffnet und du ansonsten stur schlauchlevelmäßig einem roten Faden folgst und dann immer mal wieder so einen etwas größeren Spielplatz serviert bekommst, sondern stattdessen halt, dass das alles etwas offener ist.
Ja. Mir hat das auch gerade so durch die Aufmachung gefallen. Also ich mag diese japanische Version von der Blade Runner Stadt irgendwie. Also hat mich sehr daran erinnert, es hat ja auch geregnet in dieser Szene. Und ich weiß nicht, es ist die Kombination aus allem. Es ist die Protagonistin, die war sehr, sehr geschickt, filigran, bewegte sich sehr elegant. Dann hast du diese Science-Fiction-Stadt, dann hast du diese deprimierende Stimmung, diese Settings, die waren sehr cool inszeniert. Es ist ja so eine Art virtueller Raum, der zu den Seiten hin geöffnet ist. Und nur diese Umgebung, nur dieses Zimmer wurde abgebildet. Und sie haben ja in den Erinnerungssequenzen auch immer andere Kameraperspektiven verwendet. Also das ist ja nicht immer so eine starre Perspektive oder immer nur dieselbe, sondern mit jeder Wiederholung, damit es nicht langweilig wird, wurde dann auch immer ein anderer Blickwinkel gewählt. Und sie haben es immer geschafft, es immer interessant wirken zu lassen. Und das fand ich eigentlich total cool.
Genau.
Allein schon die Tatsache, dass die Stadt Neo Paris heißt, ist so unfassbar trashig.
Ja, aber hat mich auf jeden Fall überrascht. Also Capcom hatte so von den gezeigten Spielen, würde ich jetzt sagen, das stärkste Line-up. Also da waren eigentlich alle Titel, die sie gezeigt haben, hochwertig und
Ich würde sagen,
vielversprechend. Ja.
ich schätze Ubisoft immer noch einen Tacken cooler ein.
Ja, da gab es aber auch ganz viel Free-to-Play-Sachen und so zu gucken. Aber so jetzt als Gesamtpaket hat mich Capcom am meisten überrascht. Aber Ubisoft hatte natürlich schon starke Titel mit Rayman Legends und Far Cry, klar.
Wir hatten halt nicht mehr so dieses Momentum von der E3.
Gut. Ja. Von der Dauer würde ich jetzt auch sagen, haben wir gut eine Strecke zurückgelegt für unseren sonst 10-minütigen Frühstückspodcast.
Ja, Moment, über den Landschaftssimulator 2013 müssen wir natürlich noch sprechen. Oder 12.
Ja, das könnt ihr ja machen.
Das könnt ihr ja
Ja,
machen.
es ist voll spannend, so mit Ackerbau und so.
Ich fand es nur beeindruckend in dem Consumer-Bereich, wo halt diese unfassbar große Maschine aufgebaut war, wo der Typ dann irgendein Typ drin saß und das Spiel dann gespielt hat. Dieses unfassbar langweilige Spiel, aber der saß in so einem halben Transformer drin. Das fand ich dann schon relativ lustig.
Es ist ganz ruhig. Also, ich will dem Spiel ja seine Daseinsberechtigung nicht abstreiten, aber es ist, der Erfolg ist schon ein bisschen seltsam.
Ja, absolut. Aber es ist, glaube ich, eine komplett andere
Ja,
Zielgruppe,
das
für
ist ganz.
die keins der Spiele spielen werden, die wir jetzt heute hier durchgekaut haben. Ich bin ja immer noch auf der Suche, wenn ihr mal einen kennt. Ich würde gerne mal einen Landwirtschaftssimulator-Fan, der wirklich das intensiv spielt, in den Podcast einladen und fragen, warum er das spielt. Aber auf Twitter hat sich noch keiner gemeldet, auf Facebook auch nicht. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr jemanden kennt, der diese Landwirtschaftssimulatoren wirklich intensiv spielt und die auch gerne spielt und mag, schickt ihn mal rüber. Jo. So, das war die Gamescom. Gab natürlich noch ganz viele übliche Verdächtige, die wir jetzt hier nicht besprochen haben, wie neues FIFA, neues NHL, neues NBA und so weiter und so fort. Natürlich auch Black Ops 2. Wir haben jetzt
Genau.
einfach nur mal unsere Highlights so rausgepickt. Die üblichen Verdächtigen haben wir jetzt mal unter den Tisch fallen lassen.
Genau. Also bei einigen Spielen weiß man ja sowieso schon, wie die aussehen werden. Gerade so Black Ops und so, da haben wir ja schon zig Materialien gesehen. Ich glaube, da haben wir jetzt, würden wir jetzt auch nichts Neues zu beitragen, wenn wir da jetzt nochmal erklären, was es ist. Medal of Honor ist auch dasselbe in Grün irgendwie wie vorher und so. Und ich glaube, die wir jetzt genannt haben, waren so auch vor den großen Titeln auf jeden Fall so die interessantesten.
Genau, Deadpool haben wir noch vergessen, aber
Ach, das ist dieses, das ist doch das mit dieser Comicfigur, ne?
genau.
Dieser selbstironische Charakter. Das wollte ich mir eigentlich gerne angucken.
Das
Ich
musst
habe
du mal
so
angucken nach dem
unfassbar
Trailer.
gelacht in der
Ich auch.
Präsentation.
Das war die lustigste Präsentation von allen und auch die 10 Minuten Spielsequenz. So viele geile Gags drin gewesen. Da können
Allein
wir ja noch mal,
schon,
da können wir noch
genau.
mal einen extra Podcast zu machen, Co.
Ja, okay.
Cool. Es kommt ja nächstes Jahr erst raus, von daher.
Ja,
Aber
freue ich mich drauf.
für nicht nur für Fans der Comicserie auf jeden Fall spannend. Gut, dann danke ich euch beiden.
Gerne.
Koro, du hast ganz viel Sachen geschrieben auf Gameswelt. Durchgearbeitet die Woche.
Ja, ich bin immer noch ein wenig angedutscht, aber mein Gott.
So ist das halt. Ist ja kein Spaß.
Nee.
Ja, oh,
Spielebranche. Ha.
Da sagt ihr was, da sagt ihr was.
Und Micha, du hast ja ganz viele Interviews und Videos gemacht mit deinen Kollegen.
Meine
Wann
Herren,
gibt es
also
da
wir
was
haben.
zu sehen?
Oh, also das wird schwierig. Also wir haben hier heute das Material sortiert. Wir sind bei über 300 Gigabyte am Videomaterial. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Also schätzungsweise 340 Gigabyte an Videomaterialien insgesamt. Und es sind über 40, an die 50 verschiedene Themen. Sehr viele Interviews und so. Und wir fangen nächste Woche an, das zu schneiden. Ich denke, es wird vor nächsten Wochenende oder am nächsten Wochenende schon die erste Folge geben. Wir machen so einzelne Segmente,
Ja, wollte ich
nicht so wie
gerade
letztes Jahr. Also nicht wieder dieser 2-Stunden-Mammut. Das war sehr überambitioniert, hat aber
sagen.
dafür auch total lang gedauert. Das machen wir jetzt so, dass wir einzelne kleinere Sequenzen rausbringen und die dann so nach und nach veröffentlichen. Und ich denke schon, dass man diese Woche was erwarten kann.
Wunderbar. Gut, dann vielen Dank für den Besuch und ein schönes restliches Frühstück noch.
Alles klar.
Können wir gleich ins Mittagessen eigentlich übergehen jetzt.
Ja.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.